Man ist einfach dann super, super empfindlich.
Ja. Und dann solltet ihr vielleicht auch immer so, bevor ihr anlegt, wenn, dass ihr vielleicht ein paar Tropfen ausstreicht und wirklich so eure Brustwarze damit benetzt, weil da hilft auch die Muttermilch, die einfach die, wie so ein Schutzfilm dann darüber ist. Auch das hilft super gut. Und
das ist auch wirklich so. Ich habe ja auch dazu nochmal Studien gelesen, weil es mich irgendwie interessierte, was ist jetzt besser, Lanolin oder Olivenöl oder was auch immer, Shea Butter oder eben Muttermilch. Und Muttermilch ist tatsächlich total super.
Hallo im Hebammsalon. Der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit. Evidence-based und entertaining. Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissy Rasche
und Karin Dannhauer.
Herzlich willkommen, ihr Lieben. Heute ist Dienstag und es ist wieder soweit für eine neue Folge Hebammsalon und heute wieder in der vierten Mini-Staffel und mir gegenüber sitzt Karin.
Hallo Sissi.
Schön, dass du da bist oder dass wir hier zusammengefunden haben heute. Und genau, wir sind ja gerade in der Mini-Staffel 4 zum Thema Wochenbett und heute fangen wir mal an, wollen wir über Stillen reden und was uns ganz wichtig ist. Karin, erzähl mal, was uns heute ganz wichtig ist. Haben wir gerade besprochen.
Was haben wir gerade besprochen?
Viele Dinge.
Ja, also es ist so, dass wir uns entschieden haben, in dieser Mini-Staffel zwei Folgen aufzunehmen, die getrennt voneinander gehört werden können, wenn ihr euch jetzt schon in eurer Entscheidung sicher seid, nämlich ob ihr stillen wollt oder ob ihr nicht stillen wollt. Weil wir würden uns gerne heute ausführlich dem Stillen widmen, mit all seinen Vorteilen gegenüber dem Nichtstillen, die es gibt und die nicht bedeuten, dass wir judgen, wenn Frauen eben nicht stillen wollen. Und deshalb kriegt ihr in der nächsten Folge eine ganz eigene Folge, wo wir über alle Gründe, nicht stillen zu wollen und
was man beachten muss,
Dinge des Alltags, irgendwie, wenn man nicht stillt und so, reden wir gesondert. Und zwar, um zu vermeiden, dass wir ständig das Stillen, sozusagen, dass wir es immer so recht, dass wir es permanent so rechtfertigen. Es ist aber gleichzeitig auch voll okay, wenn du nicht stillst, nach jedem kleinen Absatz zu sagen. Wir wollen heute mal richtig in die Vollen gehen und sagen,
einfach sagen, stillen, geil, stillen ist
geil. So, wenn man es geil findet und wenn man da relaten kann, dann ist Stillen geil. Und wenn nicht, dann kannst du jetzt auch am besten vielleicht gar nicht weiter zuhören.
Genau.
Wir wollen dir weder Schuldgefühle einreden, noch sind wir persönlich der Meinung, es wäre eine bessere Menschheit, wenn mehr gestillt würde. Obwohl, aber dass wir in irgendeiner Weise die individuelle Entscheidung, die erwachsene Entscheidung einer Frau bewerten wollen, warum sie nicht stillt. Ihr seid alle erwachsen und könnt es entscheiden und wenn ihr nicht stillen wollt, stillt ihr halt nicht. Fertig diskutiert, also so, das braucht ja gar keine weitere Diskussion.
Punkt.
Aber für die Frauen, die gerne stillen möchten, gibt es eine Folge und für die anderen, die nicht stillen wollen,
gibt es auch eine.
Gibt es auch eine nächste Woche. Allerdings, das muss man ja auch immer dazu sagen, ist es ja so, dass unter den nicht stillenden Frauen auch immer ein Anteil ist von Frauen, die wollten total gerne stillen. Und es hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Da gehen wir dann nächste Woche sozusagen darauf ein, was die Gründe irgendwie sein können. Aber für die ist es natürlich immer total schwierig, sich da so wiederzufinden.
Ja, und vor allen Dingen ist es für die jetzt wiederum schwierig,
undankbar,
dass sie jetzt sagen, oh Mann, ich wollte doch, habe alles gegeben und jetzt höre ich das, wenn ihr jetzt wie geil sagt, weil wir wollen halt einfach auch ein bisschen reden, wie cool Muttermilch ist und dann ist es natürlich ein bisschen schmerzvoll. Also es ist einfach immer schwierig, irgendwie alles im Hinterkopf zu haben, jeden abzuholen. Also wir möchten auf jeden Fall mit dieser Folge niemanden verletzen, der es nicht, und es ist ja auch so, dass wir auch in dieser Folge nochmal darauf eingehen wollen, was einfach so wichtig auch für die Stillvorbereitung ist. Und das ist ja auch so, nicht jeder hat auch den Zugang zu all diesen Sachen. Und dann ist es nicht deine Schuld, wenn es dann vielleicht nicht geklappt hat, weil du einfach nicht das Wissen hattest oder auch einfach die Menschen, die dabei helfen konnten. Bei Stillen ist zwar natürlich und ist vorgegeben vom Körper, aber es muss halt einfach gelernt werden von euch beiden. Und es braucht natürlich Voraussetzungen dafür, dass es einfach auch gut klappt. Und das ist halt einfach manchmal oder oft einfach nicht so einfach. Und da ist dann natürlich auch viel Schmerz, Tränen und wenn man ehrlich ist, Karin, wenn man wirklich Stillprobleme hat, sind wir wieder wie bei fast jeder Folge, braucht es auch einfach finanzielle Mittel, um diese Probleme dann auch zu lösen.
Ja, es braucht erstmal eigentlich auch wieder da das System und die Hebamme, die Zeit hat und irgendwie Stillproblematiken rechtzeitig zu erkennen, gegebenenfalls zweimal am Tag nach Hause zu kommen. Ne? Also laut Gebührenordnung könnten wir das ja theoretisch, aber rein praktikabel ist das nicht. Man kann nicht irgendwie vormittags und nachmittags, nur wenn das Anliegen am Anfang nicht klappt oder irgendwelche spezifischen Stillprobleme da sind, das wäre einfach total super. Ne? Also das ist ja dann noch nicht mal finanziell. Du redest jetzt dann wahrscheinlich von Sachen wie eine Stillberaterin oder speziellen Milchpumpen oder
Laserbehandlung.
Ja, stimmt, das ist auch so ein Punkt. Genau, zu den Sachen kommen wir gleich. Mhm. Ich wollte das auch noch mal vielleicht kurz generell sagen, ne? Weil ihr schreibt uns ja immer ganz fleißig Nachrichten. Vielen Dank auch an der Stelle mal dafür, es ist immer voll spannend. Wir lesen die E-Mails fast alle, wir können sie nur nicht beantworten.
Ja.
ja, irgendwas stimmt da mit dem Postfach nicht, ne? Dass die immer nur bei mir landen. Und was ich immer wieder total spannend finde natürlich auch, ist, dass die Individualität von allem, über was wir sprechen, immer ein Thema ist. Also sprich, es schreiben immer vor allen Dingen die Frauen, die sich von irgendwas Konkretem und meistens auch sehr spitzem, Kleinteiligen nicht so abgeholt gefühlt haben. Oder sowas, also wenn es zum Beispiel Kritik gibt, die es ja durchaus auch gibt, oder sowas, dann heißt es aber ein folgendes Ja-Aber habt ihr nicht irgendwie erwähnt. Und es gibt immer Ja-Abers, ganz viele. Und das ist eben für uns immer in allen Bereichen ja, ob wir jetzt also so wie ich ein Buch schreiben oder ob man einen Geburtsvorbereitungskurs macht, also immer wenn man mehrere Menschen anspricht, hier auch in einem Podcast, dass es dann eigentlich immer so ist, es könnte so sein, aber vielleicht ist es auch ganz anders. Und so, also dass wir uns natürlich immer bemühen, euch alle, wie Sissi immer so eben gesagt hat, abzuholen. Aber dass das schon qua Definition nicht immer gelingen kann, weil es immer ein Ja-Aber oder ein eine kleine Verschlingung nach rechts oder links in diesem Format einfach nicht möglich ist, in der Stunde ein Thema wie Stillen zu behandeln. Dass wir das nicht erschöpfend und mit allen Aspekten irgendwie beleuchten können, das wissen wir natürlich genauso. Ne? Also es sind bestimmt auch für diejenigen von euch, die schon ganz viel wissen und ganz viel gelesen haben, immer noch ein paar neue Gedanken irgendwie so dabei. Aber unser Anspruch ist es natürlich überhaupt nicht, irgendein Thema, was wir hier jemals besprochen haben, erschöpfend und von allen Seiten ausgeleuchtet zu behandeln. Das können wir nicht. Wir sind Hebammen. Und leichte Muse und Deep Talk, so heißt es ja in unserem Intro. Und das finde ich immer nochmal wichtig, dass wir das erwähnen. Dass wir manchmal auch einfach Sachen vergessen. Also manchmal geht es mir auch so, kaum ist das Mikro aus, wir wollten ja noch und so. Aber so ist das halt und so wird es auch mit dieser Stillfolge sein. Also in diesem Sinne.
Also gibst du schon vornherein, dass du uns hier...
Nö, ich weiß einfach, dass wieder... also ist ja auch in Ordnung. Also wir rufen euch ja auf, irgendwie Feedback zu schreiben.
Ja,
das macht dann gerne... Die meisten jubeln ja auch rum. Also so, das ist ja dann immer... ich würde sagen, dass wirklich 98% der Leute uns schreiben, wie toll wir sind. Aber wie das dann so ist, man selber glaubt das ja immer sowieso nicht, dass man so toll ist, wie immer alle denken. Dann beschäftigen einen die 2%, die dann irgendwie mal was Doofes schreiben oder eben nicht was Doofes, aber die einfach Kritik haben, die ja auch jederzeit berechtigt und willkommen ist. Aber das sind ja dann immer die Sachen, die einen viel mehr beschäftigen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Werbung. Karin, wir wissen ja, dass viele Frauen nach der Geburt, also im Wochenbett, unter wunden Brustwarzen leiden. Natürlich auch Geburtsverletzungen sind ein Thema oder natürlich auch eine Bauchgeburtsnarbe.
Ja, und leider führen Wunde und dadurch schmerzende Brustwarzen eben genau auch dazu, dass Frauen stillen als riesige Bürde empfinden, verständlicherweise. Und es ist auch gar nicht so selten, dass das der Grund ist, abzustillen, einfach weil es so weh tut, weil die Brustwarzen so wund sind. Und das ist natürlich überhaupt nicht nötig.
Ja, und umso toller, ihr habt es schon ganz oft bei uns gehört hier im Podcast, seit es uns gibt, dass es solche kleinen Familienunternehmen gibt, die Mütter hier ganz wundervoll unterstützen und helfen. Denn es gibt Hilfe. Natürlich gibt es erstmal Hilfe, dass ihr das Stillen richtig erlernen müsst. Und da braucht ihr auch Hilfe durch eure Hebamme und Stillbereiterin. Aber um diese Heilung zu unterstützen, lieben wir zwei Softlaser. Und heute möchten wir euch den Softlaser-Verleih der Familie Gebetsberger, also einen Softlaser, den ihr euch von der Gebetsberger Medizintechnik für die Heimtherapie für einen bestimmten Zeitraum ausleihen könnt, vorstellen.
Ja, und er ist wirklich toll und wird seit mehr als 3 Jahrzehnten von Hebammen benutzt, unter anderem auch von Sissi und mir. Also die Softlaser von Gebetsberger Medizintechnik sind tatsächlich auch die, die wir Hebammen benutzen und wir beide eben auch. Es gibt nur kleine technische Anpassungen für den Heimgebrauch, damit ihr die eben auch nutzen könnt.
Ja, und vor allem ist der so schnell und einfach auszuleihen. Ihr könnt euch den ganz einfach per Expressversand innerhalb von Deutschland und Österreich nach Hause bestellen. Der kommt dann auch innerhalb eines Tages und dann geht's einfach los mit dem Laser.
Ja, und da reichen tatsächlich sehr kurze Behandlungsintervalle. Also zum Beispiel an der Brustwarze ist ja auch eine kleine Fläche von 1 bis 3 Minuten, wodurch sich der Softlaser von Gebetsberger auch super in euren Alltag mit Baby integrieren lässt. Also es ist wirklich eine ganz einfache Anwendung. Im Prinzip funktioniert das wie so eine kleine Taschenlampe, so kann man sich das vorstellen.
Ja, genau. Also ganz einfach erklärt, eurem Körper wird ausschließlich Energie durch wirklich sanftes, kaltes, rotes Laserlicht zugeführt. Und diese Energie hilft dann natürlich dabei, dass eure natürliche Heilung unterstützt wird, dass die Wunden sich schneller regenerieren. Und viele Frauen merken auch schon während der Lasertherapie, also wenn ihr das Licht darauf haltet, dass die Schmerzen einfach weniger werden.
Genau, wir könnten jetzt auch noch was von Mitochondrien in den Zellen erzählen. Es ist immer das Gleiche, es geht immer um Immunmodulation und um die Zellerneuerung. Und die haben wirklich eine sehr hohe Erfolgsquote. Und falls es nicht wirkt, gibt es sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Also dann bezahlt ihr gar nichts.
Ja, das ist so mega. Das ist wirklich eine kleine Lobeshymne hier von uns. Das Unternehmen ist übrigens ein kleines Familienunternehmen, sowas lieben wir ja auch, das seit über einer Generation und über 40 Jahren in der Medizintechnik und insbesondere im Bereich des Softlasers tätig ist. Und dann ist die Familie Gebetsberger auch noch sehr sozial, sehr engagiert. Also denen ist einfach auch Menschlichkeit, ist ihnen sehr wichtig. Und sie garantieren, die Softlaser-Heimtherapie auch für Menschen mit geringem Einkommen zur Verfügung zu stellen, indem sie bei Bedarf Sozialrabatte geben. Also solltet ihr davon betroffen sein, die haben super Kundenservice, da ruft ihr einfach an und dann wird das ganz, also ich hatte das schon und ich weiß einfach, wie toll das einfach dann funktioniert.
Ja, das, genau, es wird immer eine Lösung gefunden. Und was den Softlaser-Verleih von Gebetsberger Medizintechnik eben noch ausmacht, ist diese persönliche Beratung am Telefon. Also da geht immer Lisa, hallo Lisa, Lisa Hammer ans Telefon, die selbst Mutter ist und die gestillt hat und die sich immer Zeit für euch in euren individuellen Anliegen nimmt.
So, ihr merkt, wir lieben diese Familie, diesen Softlaser, der uns auch unseren täglichen Alltag als Hebamme, ich kann gar nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu arbeiten. Und wenn ihr halt einfach Probleme habt mit eurer Bauchgeburtsnarbe, mit eurem Brustwarzen, dann legen wir euch den Softlaser-Verleih von Gebetsberger wirklich so ans Herz. Und schaut einfach mal auf folgender Seite, softlaserverleih.de, oder ihr ruft Lisa einfach direkt im Kundenservice an unter der Hotline, die ihr auf der Homepage findet. Falls ihr wunde Brustwarzen oder eine starke Bauchgeburtsnarbe habt oder andere Geburtsverletzungen, und lasst euch beraten und probiert den Softlaser aus. Und alle Infos hierzu findet ihr wie immer auch in unserem Linktree in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir euch erstmal alles Liebe und wenn ihr Hilfe braucht, probiert ihn aus.
Werbung Ende.
Let's go.
Let's go.
Let's go. Ist auch immer hier wie bei OMR Podcast. Let's go.
Ist das da so? Ich immer,
doch, da ist es so, wenn man da die, wenn der Herr Westermeier seine,
ach, den, oh
weißt
Gott,
du so?
Ich gar nicht. Ja, ja, ja.
Manchmal höre ich, habe das noch nicht so eine Tennisfolge gehört. Ich bin auch immer noch im Tenniswahn, weißt du? Dann hatte er eine Profi Tennisspielerin interviewt und das habe ich mir natürlich angehört und dann immer, let's go. Da kriege ich immer richtig Angst. So. Ja.
Oh, Tennis, ich würde das auch so gerne wieder spielen. Hey, ich habe ja auch, also in meiner Jugend habe ich auch Tennis gespielt.
Ja, yeah, es ist so ein geiler Sport.
So und genau, und habe aber ewig keinen Schläger in der Hand gehabt.
Ja, ich glaube, ich gehe da auch so drin auf, gerade weil, wie wir ja oft über diese Privilegien sprechen, dass ich ja wirklich total toll aufgewachsen bin, aber alleinerziehend und wir hatten einfach wenig Geld und sowas wie Tennistraining ja auch schon alleine Wintersaison immer super kostspielig war und ich das einfach, oder Einzeltraining, sowas wäre gar nicht möglich gewesen und dass mir jetzt auch gerade so Spaß macht, dass ich das irgendwie schaffe, dass mein dass meine Kinder das machen können.
Ja,
ja. Weil ich glaube, ich wäre auch eine richtig gute Tennisspielerin gewesen.
Ja, ist das so deine Begabung? Tennis?
Nee, Sport. Also ich bin schon auch sportlich gewesen, aber ich hatte ich habe gut Handball gespielt, auch in der Auswahl und so weiter. Aber so Tennis ist so einfach so ein Sport, der mich auch so fasziniert. Aber ich bin zu spät dazu gekommen. Aber ich glaube, dass ich das auch ganz gut gemacht hätte. Ich meine, ich hätte jetzt nicht Wimbledon gewonnen, aber wer weiß. Ne?
Ja, kann ich mir auch richtig gut vorstellen. So mit deinen blonden Haaren und kurzem Rock und so. Meine Eltern haben ja, also um das auch zu disclosen, einen Genossenschaftstennisclub damals gegründet. Und meine Eltern haben hier echt den roten Grandsand da selber hingeschaufelt und so. Also sie haben sich mit ein paar Leuten zusammengetan.
In Schleswig-Holstein, da?
Am Rand von Hamburg, da war irgendwie so ein, da haben die irgendwie so Erbpacht oder wie sowas irgendwie da heißt, also wo du irgendwie nichts bezahlt für Land und dann haben die da mit Schaufeln und irgendwer war da im Dorf, der Landwirtschafts irgendwas Mensch, der hatte da zwei Bagger stehen und so und das haben die dann zusammen gemacht und deshalb haben die erschwingliches Tennis in dieses Dorf gebracht, so dass wirklich alle
weil Tennis also ist
total
halt
demokratisch
schon.
Ja klar ist Tennis genau wie so volle Elitensport
und vor allen Dingen auch wenn du jetzt so
damals
ja auch jetzt noch, also ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt bei uns jetzt auch einfach Grenzen, weil wenn du in den
alles was Individualsportarten sind halt immer teuer, ne? Ja. Also alles, was irgendwie Mannschaft und Verein ist, ist immer...
Genau, meine Kinder wollen jetzt gerade einfach gerne in den Leistungsbereich gehen und da hat es mir schon ein bisschen mit den Ohren geschlackert, als der Trainer mir
Oh Gott, zum Glück sind meine Kinder so minder begabt, dass ich die klein halten kann.
Ja.
Keine teuren.
Aber und da, ich glaube deshalb, und da nochmal kurz auf die Folge und dann fangen wir auch mit Stillen an, aber das macht ja unseren Podcast auch, dass wir auch mal ein bisschen quatschen hier, dass in diesem Podcast von OMR, Let's Go, diese Sportlerin halt auch gesagt hat, sie hatten halt einfach kein Geld und sie wusste halt, wenn sie dieses Turnier verliert, und das war bei Djokovic auch so, der wusste halt, wenn er verliert, dass er dann nicht wiederkommen kann. Also das heißt, die hatten einfach ein ganz, also krass, was die für ein Pressure hatten, weil dieses Nenngeld, du musst ja auch für jedes Turnier Geld bezahlen am Anfang, ne? Also es ist ja auch so, jedes Spiel, was ich am Wochenende spiele, meine Kinder, muss ich immer Geld bezahlen. Ist nichts umsonst.
Oh Gott, Sissi, lass uns mit. Oh Gott.
Deshalb reden wir über Muttermilch und warum wir euch fördern wollen. Wenn Muttermilch nämlich alles gut funktioniert, ist die ja for free. Das ist schon mal ein guter Vorteil, finde ich, der erste fürs Baby, dass es seine Milch bekommt und man muss nicht dafür in DM gehen und spart sich einfach richtig viel Geld. Das darf man nicht vergessen, wo wir gerade beim Thema Geld sind. Also deshalb finde ich einfach auch, und deshalb ist ja auch Prävention in Ländern, also generell Prävention und das einfach Stillgruppenzugänglichkeit, Stillvorbereitung auch gerade für Frauen, die einfach weniger Geld haben, so wichtig ist, weil gerade die muss man zum Stillen bringen, weil da ist ja, also Muttermilchersatznahrung zu kaufen, ist einfach wahnsinnig teuer.
Ja, deshalb war der Nestlé-Skandal ja in den 70er Jahren war das.
Als sie in Afrika waren.
So, ne? Also erstens braucht man Geld, um das Milchpulver zu kaufen und irgendwie wirtschaftliche Interessen irgendwie von Firmen, die skrupellos da irgendwie sagen, ach, weißt du was, Muttermilch ist zwar umsonst, aber es ist natürlich unser Pulver, ist viel geiler. Mhm. Also du brauchst Geld, um dieses Milchpulver zu kaufen und du brauchst sauberes Wasser. Und das ist ja häufig dann irgendwie schon irgendwie der limitierende Faktor. Das ein Faktor, warum Muttermilch eben global betrachtet so wichtig ist, weil es eben nicht nur kostengünstig ist, sondern weil es eine sterile und eine gesunde und eine immunstärkende Lösung ist. Ne? Also dass einfach die bestimmten spezifischen Stoffe, die auch wirklich nur in der Muttermilch vorhanden sind. Es gibt einige Sachen, die kann man nachbauen, zum Beispiel das Verhältnis von Zucker, von Eiweiß und von Fett. So, das ist in der Pränahrung 1:1 genau so. Mhm. Man kann auch Vitamine reintun und man kann von mir aus auch Probiotika reintun. Die neue Generation von Muttermilchersatznahrung hat ja auch Probiotika drin oder einige Produkte haben
und
das.
Ist auch gut so.
Und das ist auch gut so, weil in der Muttermilch sind die eben auch drin. Also wenn man sich an dem natürlichen Vorbild orientiert, das nachzubauen, dann kann man das. Aber was man eben nicht alles nachbauen kann. Also die Immunglobuline zum Beispiel, die da drin enthalten ist. Das kann man eben nicht. Und bestimmte Zucker, die nur in der Muttermilch vorkommen, die eben nicht sozusagen nur Zucker sind und süß sind, sondern die einfach bestimmte Eigenschaften haben, dass sie zum Beispiel das Endothel im Darm, also die Darmschleimhaut, so umkleiden und ausschmeicheln, dass Viren und Bakterien sich an der Darmwand nicht festhalten können. Deshalb ist es ja zum Beispiel auch für frühgeborene Kinder so wichtig, ne, dass die eben nicht an dieser Darmentzündung erkranken, die eben sehr schwer verlaufen kann. Das sind alles Punkte, wo man eben weiß, dass das positive Faktoren sind und die kann man eben nicht nachbauen im Labor. Und deshalb ist es eben auch nochmal ein Unterschied, den das darstellt.
Also es ist einfach richtig geiler Shit. Also und das kann man einfach sagen. Dann hat einfach Muttermilch so viele Vorteile auch, dass sie einfach auch viel leichter verdaulich ist. Ne? Also dass Kinder einfach seltener Verstopfung haben. Es ist eine Allergieprophylaxe und wir dürfen das heute hier sagen. Wir dürfen einfach sagen, wie toll alles ist.
Und die Kiste auspacken.
Wir dürfen heute die Kiste auspacken. Und Kolostrum, also die erste Milch, die direkt nach der Geburt sozusagen deinem Baby zur Verfügung steht, das ist ja wirklich the shit. Und das ist einfach die goldene Milch, wo einfach so viel Immunglobuli drin sind, dass man wirklich, also das ist einfach... Ja, guck mal, wie ich hier hochgehe, ne? Weil es einfach so es sind wenige Tropfen, es ist ganz wenig, aber jeder Tropfen, der rübergeht von dir zu deinem Baby, ist einfach Gold wert und bereitet dein Baby einfach richtig gut vor. Und deshalb sollte man das auf jeden Fall immer versuchen, das aufzufangen, auch wenn das Bonding vielleicht gestört ist. Also die Kolostrumgewinnung ist einfach super wichtig und das sollte auch nicht gestillten Kindern eigentlich zur Verfügung gestellt werden.
Und das können wir uns jetzt alles sozusagen auf der stofflichen Ebene angucken, von wegen, was ist da drin. Und das würde ja dann sozusagen auch nochmal nahelegen, es geht um die Substanz, um den Stoff, aber es geht schon auch um das Stillen.
Ja.
Also darum, dass das Baby eben nicht aus der Flasche trinkt. Natürlich könnt ihr auch Muttermilch auch abpumpen und so, aber wenn man jetzt grundsätzlich in Stillbeziehungen sich anguckt, ist eben das auch ein wesentlicher Teil des Stillens. Nicht nur, was kriegt das Kind in seinen Bauch rein an Kalorien, an Nährstoffen, an Immunglobulinen, an humane Oligosacchariden, das sind diese Zuckerstoffe, die ich eben erwähnt habe, ne, so, sondern dass auch das Stillen, dass man sich bei mehreren Aspekten, zum Beispiel beim plötzlichen Kindstod, also man weiß ja, dass es mittlerweile rauf und runter Studien gesichert, dass das Risiko für Babys am plötzlichen Kindstod zu versterben, was sowieso sehr, sehr, sehr gering ist, noch geringer wird, wenn die Kinder gestillt werden. Und wenn man sich fragt, was ist es denn am Stillen, was das macht? Also ist es sozusagen die Muttermilch oder ist es möglicherweise das Stillen an sich? Und es gibt mindestens, also das ist ja alles ein akademisches Feld, wo seit 20 Jahren ganz viel zu geforscht wird und dass es da mittlerweile auch Erkenntnisse zu gibt, dass sowohl dieser Mechanismus, der sehr komplex ist, am Busen zu trinken und gleichzeitig zu atmen, dass das sozusagen diese Koordination von Atem und von Schlucken und von diesen ganzen Muskeln, die dabei beteiligt sind, dass das so komplex ist, dass die Kinder sozusagen davon profitieren. Dass auch die kognitive Reife von Kindern wohl auch eine Rolle spielt. Da gehören dann so Sachen, also wenn man sich zum Beispiel dann anguckt, das Risiko von Kindern fürs Autismus-Spektrum. Also da gibt es, also ich glaube, alles macht Autismus, glaube ich, mittlerweile. Also von einem möglichen Medikament, die man nicht nehmen darf.
Mach jetzt nicht schon wieder zur Angst.
Das schreiben mir die Leute. Ich habe irgendwie eine Studie gefunden und da steht, weil ich Paracetamol genommen habe, kriegt mein Kind Autismus, weil ich zu viel Folsäure genommen habe, kriegt mein Kind Autismus. Und so, deshalb ist das immer so ein Totschlagding irgendwie so. Man weiß da einfach ganz wenig drüber. Ne? Autismus ist ja in der Weise kein genetischer oder kein, auch da gibt es keinen Labormarker und kein irgendwie gar nichts. Ein großes, rätselhaftes Feld. Also da spielt zum Beispiel das Oxytocin auch eine Rolle. Ne? Mhm. Also das Hormon, was uns sozusagen schon am Ende der Schwangerschaft begleitet und was natürlich einen Effekt auch auf die Kinder hat und auch auf die Stillzeit. Also es ist alles super, super, super komplex. Und man weiß im Einzelnen nicht genau, was am Stillen ist es immer. Ne? Es geht um die Inhaltsstoffe, aber es geht auch um das Stillen an sich. Und zum Beispiel daran, dass der Körperkontakt, natürlich nehmen auch nicht stillende Frauen ihr Baby liebevoll in den Arm und spannen nicht die Nuggelflasche dann in irgendeine Halterung ein. Und
das ist ganz positiv über das Stillen reden.
So, ne? So, das ist total klar. Aber dieser nackige Körperkontakt,
ja.
dass das und auch der
naja,
die Interaktion im Blick ja. und im so, es ist einfach.
Wir wissen einfach jetzt heute zu dem Punk-Jahr 2014 so viel mehr, alleine auch das, diese ganzen Berufsgruppen, die damit zusammen, also ich meine, ich habe Logopädie.
Ja, ne? Und also, das Gesicht wird zur Hälfte berührt beim Stillen.
Ja, und die Muskulatur, und also es arbeitet ja, ja so ja. viel Muskulatur, ja. die dann natürlich wieder wichtig ist für die Sprachentwicklung, ja. Wie die Zunge steht und so weiter. Also das ist ja einfach, das ist ja so viel mehr als nur Nahrungsaufnahme, sondern einfach das Ganze, die ganzen Muskulaturen, Atmung. Deshalb würde ich auch beim plötzlichen Kindskuss einfach sagen, sie trinken viel häufiger. Dadurch sind sie öfter wach und es wird wieder angeregt. Also,
genau,
ne,
das ist der zweite wesentliche Faktor. Genau.
Ne, also ja. da sind nicht so eine langen Pausen. Ja. Und das ist natürlich auch eine Vorbeugung gegen den plötzlichen Kindstod. Also, und ich meine, es gibt einfach Datenlage, dass wir haben geringeres über, also Kinder, dass Kinder, sagen wir mal, später an Übergewicht erleiden, ist nachweislich gesehen, dass Stillen das verhindert, also wenn ich sagen verhindert, aber das ist Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankung und auch nicht nur für die Kinder, sondern für uns Mütter ist es ja. auch gut, ja. Ein Kind zu stillen. Und ich finde halt,
weniger Brustkrebs, weniger Eierstockkrebs.
Ja, genau. Aber natürlich kommt es auch immer auf die Länge der Stillzeit an. Ne? Die Länge der Stillzeit ist auch ausschlaggebend. Und man kann ja schon eher sagen, wir gelten ja schon als Exoten, wir beiden, dass Kinder, also wenn man also in Deutschland länger ein Kind
in Jahren bemisst und nicht in Monaten.
Nicht in Monaten, genau. Dass man halt, und das nervt mich auch immer so ein bisschen so, dass man halt immer so ein bisschen so als total, ja, wie soll ich sagen, so außenstehender so ist und dass man immer das so auch, wenn man länger als ein Jahr steht, einfach auch so rechtfertigen muss. Als
ja,
wenn
du weißt doch genau, wie ich, die Frauen stillen doch ganz viele länger. Das ist ja, dann halt nicht mehr so ein Thema.
Aber oder? Trotzdem finde ich immer, ich gehe da total offen mit um und versuche immer zu sagen, dass es auch einfach ganz natürlich ist, ein Kind, dass es nicht natürlich ist eigentlich, mit 6 Monaten abzustillen.
Nee, genau. Normzeit stillen, das ist ja definiert von der WHO. Mhm. Ne? Und das ist bis ins dritte Lebensjahr rein. Also auch nach dem 2. Geburtstag so. Ne? Also nicht nur empirisch im Weltbevölkerungsschnitt oder sowas, sondern das ist sozusagen, also artgerecht ist ja mittlerweile so ein gelabeltes Wort. Aber wenn sozusagen, genauso wie man sagen kann, wie ist die normale Tragzeit von Elefanten und wie ist die, wann wird ein Tigerbaby abgestillt oder irgendwie sowas, gibt es ja auch für Menschen sozusagen das, was artgerecht in dieser Weise ist. So. Und das ist natürlich überlagert von der sogenannten Zivilisation und dass es ja auch nicht mehr notwendig ist, seinen Körper zur Verfügung zu stellen und dass man irgendwann wieder erwerbsarbeiten muss, lalala. Das ist ja auch alles nicht artgerecht, aber da sind es eben dann auch diese 2 Jahre plus, was Normzeitstillen ist.
Ja.
Das ist nicht Langzeitstillen. In Deutschland wird das immer, ich gehe in eine Langzeitstillgruppe oder was weiß ich, so geht da, also was gibt's ja, ne? Also das Langzeitstillen im Prinzip heißt, so nach dem 1. Geburtstag, das ist nicht Langzeitstillen. Langzeitstillen ist nach dem 3. Geburtstag. Und da werden auch noch ein paar Babys oder kleine Kinder gestillt. Und das ist genauso okay noch, aber das ist dann tatsächlich dann schon deutlich seltener. Aber natürlich, wie gesagt, gleichermaßen in Ordnung, aber Normzeitstillen ist nicht nach dem 1. Jahr zu stillen.
Ja, aber Fakten, wir machen heute einfach mal ein paar Zahlen, weil, also ich finde es
erschreckend. Zahlen, ich bin immer so schlecht mit Zahlen.
Ja, wir haben sie ja aufgeschrieben hier. Ausschließlich stillen in Deutschland, ne? Also ausschließlich stillen heißt wirklich, das Kind wird nur durch Muttermilch ernährt. Ne? Und ihr könnt mal schätzen so ein bisschen, ihr lieben Hörerinnen da draußen, nach Geburt sind das circa 68%. Finde ich schon krass, finde ich wenig. 68%.
Das ist auch total wenig. Ich habe jetzt tatsächlich hier, weil wir eine großartige, heute gehen mal Shoutouts raus an Winona, die uns solche Zahlen und Fakten auch immer raussucht und uns redaktionell hier so ein bisschen brieft. Genau, also da kenne ich jetzt die Quelle nicht, aber die wird ja so sein. So.
Ja.
Und ich finde es auch wenig. Ich dachte, es sind um die 80%. Da hätte sogar ich mich irgendwie verschätzt. Weil die Frauen, die stillen wollen,
sogar
sind
du
über 90%. Naja, also wir sind immerhin, ist das unser Beruf. Also so hier nicht, weil ich jetzt besonders schlau bin und viele Zahlen weiß, sondern weil weil das ja so ein educated guess in dieser Form wäre.
Aber 68 finde ich schon krass.
Zumal, also das ist das, was ich im Kopf habe, 90% aller Frauen sagen,
wollen.
Dass sie stillen wollen. Und da sind 68% sozusagen direkt nach der Geburt, also ich weiß nicht, wann das erhoben wurde, ob schon im Kreißsaal oder nach 3 Tagen oder was, haben dann
Geburt.
Immerhin schon, ne, also wenn man von 90 auf knapp 70 runtergeht, immerhin schon 20% gesagt, oh, doch nicht. Oder so.
Oder konnten nicht.
Oder
nicht.
haben sozusagen bei den ersten Stillhindernissen keine Unterstützung erfahren. Das ist nämlich ein ganz wesentlicher Grund. Aber zähl erstmal die weiteren Zahlen auf,
nach
wie das dann nämlich rückwärts geht.
2 Monaten. Krass, 10% weniger.
57% nach 2 Monaten still noch.
Ja, und dann wird es schon richtig, richtig blanzig. Dann 4 Monate, ah, da wird wir schon, da kriegen die ja schon alle Beikost, weißt du?
Genau. Ab dem 5. Monat bekommt ihr Kind den Mittagsbrei. Der sagenumwobene Mittagsbrei. Oh Gott.
Nach 4 Monaten circa 34-40%.
Mhm. Ja,
Eieiei.
Genau. Und also wenn man eben weiß, also es gibt haufenweise Gründe, abzustillen. Und der häufigste Grund ist einfach der, dass Frauen Probleme kriegen, mit denen sie vielleicht nicht gerechnet haben oder die nicht adäquat aufgefangen wurden. Und ein ganz häufiger Grund, mit dem Stillen aufzuhören, ja schon in den ersten Lebenstagen, sind zum Beispiel wunde Brustwarzen oder schmerzende Brustwarzen. Und wenn man da nicht kompetent begleitet wird und geguckt wird, warum schmerzen die, warum tun die weh und einfach nur ein Stillhütchen draufballert oder irgendwie so ein Quatsch, dann darf man sich nicht wundern, dass 2 Wochen später die Frauen, wenn die Brustwarzen echt in Fransen hängen und die blutig sind und einfach wehtun, so, das soll und darf nicht passieren. Und mit einer guten Stillberatung, würde ich jetzt mal behaupten, passiert das auch so gut wie nie. Aber natürlich hört man dann auf zu stillen, wenn man irgendwie keinen Support hat. Ist auch klar, dass das irgendwie so sein soll und dass das irgendwie so weitergeht. Das ist ja total klar. Also ein häufiger Grund ist mal wieder, man hat keine gute Betreuung in Krisenzeiten. Was man auch häufig hört, wenn Frauen sozusagen rückwirkend berichten, warum hast du aufgehört zu stillen? Ja, die Milch reichte dann nicht mehr, immer noch Klassiker.
Also ich glaube einfach, dass der Fokus, den wir jetzt heutzutage einfach wissen, das ist ähnlich wie bei der Wochenbett, also das haben wir ja in den letzten Folgen sehr viel besprochen, Wochenbettvorbereitung ist Stillvorbereitung genauso wichtig, weil wir haben ja sozusagen wie in vielen Dingen auch da wieder nicht mehr die Vorbilder, weil das ist so ein bisschen bei den Affen, die lernen ja auch zu stillen,
durch Zugucken.
Und wenn man, da gibt es glaube ich auch so ein Experiment, das habe ich jetzt nicht so vor Augen, dass man gesagt hat, man setzt hier Affen hin ohne gestillt und dann konnten die das auch nicht und dann hat man da die zeigen halt. Also das habe ich mal vor ein paar Monaten gelesen, das fand ich super spannend, weil ohne Vorbilder, die stillen, hat dann die nachfolgende Generation der Affen, dann konnte das dann auch nicht und da sind dann Kinder halt gestorben. Ne? Mhm. Und klar haben wir natürlich, die Affen haben jetzt keine Muttermilchersatznahrung.
Und die haben
dann
auch keine YouTube-Videos.
Aber da sieht man halt, wie wichtig einfach die Vorbildfunktion ist der stillenden Person. Also, dass man einfach stillende Menschen sieht.
Ja, und das ist ja schon auch kulturell, das ist ja das, was wir auch kennen in unserer Hebammenarbeit, wenn man Frauen aus Kulturkreisen betreut, wo A, mehr Kinder geboren werden und B, länger und ausschließlicher und auch öffentlich oder in frauengeschützten Räumen, Rahmen gestillt wird, dass diese Frauen im Kreißsaal nehmen die ihr Kind und legen das an. Und ich sag mal, die klassische deutsche Prenzlauer Bergfrau, schöne Grüße an meinen Heimatkiez, kannst du mir das mal zeigen? Und ich muss das auch ganz richtig machen. Und wie halte ich denn die rechte Hand? Und wie halte ich die linke Hand? Und die nehmen sich einfach das Baby, zack, ran am Busen und dann so. Ne? Das ist ja, es gibt natürlich auch Naturtalent, das muss man ja auch sagen, in allen Kulturkreisen. Aber es ist schon eine Vorbildfunktion oder so ein Role Model.
Ja, aber dass man wichtig mal gesehen hat, wie, also nicht nur, dass ein Kind an der Brust ist und der Kopf verdeckt die Brust, sondern dass man
das Endprodukt.
Wie es halt, wenn man da so sitzt, sondern dass man wirklich mal sieht, wie dockt ein Kind richtig an, wie öffnet es den Mund, wie liegt es wirklich schmerzfrei an der Brust. Und da gibt es natürlich, wenn man das nicht so sieht, so, dann gibt es natürlich auch, verankert sich das ja nicht im Gehirn. Und deshalb ist Stillvorbereitung, glaube ich, dadurch, das ist einfach auch, wie mit allen, das System sehr schwierig ist, muss man sozusagen, solltet ihr euch, wenn ihr stillen wollt, einfach muss man in die Stillvorbereitung gehen. Und die muss man auch selber, also zusätzlich mit, gerade viele Hebammen, die nur Wochenbett, also nur das nur ist in Anführungsstrichen, ne, nur Wochenbettbetreuung anbieten, die gehen auch in der Schwangerschaft da schon expliziter ein. Ich glaube, ich hatte das auch erwähnt, ich hatte über Weihnachten mal 2 Frauen, die ich nicht unter der Geburt betreut habe, weil ich mache ja alles, sondern, und ich habe aber da wahrscheinlich in der Schwangerschaft auch ein bisschen, hätte ich noch intensiver auf die Stillvorbereitung eingehen sollen, weil sonst bin ich das nicht gewohnt, ich bin ja immer dabei. Das heißt, ich verliere den Anschluss nicht. Ich bin beim ersten Anlegen dabei. Ich kläre dann auf, wie die nächsten 2 Tage, bin dann nahtlos im Wochenbett. Das heißt, bei mir ist der die Stillvorbereitung hat bei mir in der schwangeren Vorsorge nicht so einen hohen Stellenwert. Also klar reden wir über Stillen, aber nicht so, dass ich die so krass briefe, so musst du es jetzt im Kreislauf machen und wenn das nicht in das passiert. Und das ist mir da ein bisschen auf die Füße gefallen, weil ich das gar nicht gewohnt war, weil ich ja sonst immer durchgehend dabei bin. Aber wenn deine Hebamme dich nicht unter der Geburt betreut und du dann auch ein paar Tage alleine auf dich gestellt bist, weil du im Krankenhaus bleibst und da ja einfach sehr viel...
Da ist vor allen Dingen keine kontinuierlich Betreuung.
Genau,
dabei,
und dann, ne,
was du so gesagt hast, so, also du siehst ja quasi das Erstanliegen, du siehst, was das Baby macht, was macht es mit seiner Zunge, kann das seinen Mund gut weit genug aufmachen und so. Ne, du siehst ja sofort die Issues und die siehst du in den nächsten Tagen weiter. Und dann normalerweise ist es ja dann so, wenn die Frauen eben keine Beleghebamme haben, dann kommt jeden Tag im Schichtdienst eine andere Kinderkrankenschwester, Gesundheitspflegerin oder Stillberaterin oder Hebamme im Wochenbett und alle sieben sagen dann was anderes. Mhm. Wecken, nicht wecken, animieren, nicht animieren, nur 5 Minuten pro Seite. Also diese ganzen quatschigen Sachen, so jeder sagt was anderes. Dann ist man ja total verwirrt und kann es nicht richtig üben, weil nicht jemand sagt, ah, guck mal, gestern war das doch schon schwieriger und heute klappt das schon viel besser oder irgendwie sowas. Also eine kontinuierliche Betreuung ist sowieso immer gut, wie wir alle wissen. Aber wie wir alle wissen, findet die ja auch aus verschiedenen naheliegenden Gründen nicht immer statt. Und deshalb ist die Stillvorbereitung oder sich vorher damit zu beschäftigen.
Beschäftigen, mal zu gucken, wenn deine Freundin ein Kind gestillt hat, zeig mir das doch mal, wie es angelegt, also so, und natürlich ein paar Fakten, zu denen wir jetzt auch kommen. Und was man auch nicht vergessen darf, Karin, und das darfst du auch, ist, wenn man den, ich meine, unsere Ausbildung, deine liegt länger zurück als meine, jetzt ist es ein Hebammenstudium, aber Stillen ist jetzt auch nicht so essentiell in der Hebammenausbildung und alles, was man gelernt hat, und da muss man auch schon für brennen, also für Stillen, da muss man schon sich Zusatz ausbilden, und da verstehe ich schon manchmal auch den Vorwurf, kann ich nachvollziehen. Das ist wie mit dem Beckenboden. Das ist halt einfach nicht das große Feld in der Ausbildung, dass man schon sehr stillen hat sich ja alleine jetzt, wenn ich jetzt mal auf die letzten 15 Jahre zurückgehe, schon wieder so verändert. Das ist ein stetiger Prozess. Voll. Man muss sich sehr viel fortbilden als medizinisches, also als Hebamme.
Also das, finde ich, ist eher der Punkt. Gar nicht so sehr, dass das Stillen keine Rolle spielt. Es ist einfach, der Hebammenberuf ist einfach so super vielschichtig und wir sollen dann in 3 Jahren sozusagen von der Schwangerenbetreuung über die Geburt, auf die natürlich Fokus gelegt in der klinischen Ausbildung und das komplette Wochenbett, dann auch noch das Stillen und die Rückbildung und alles Mögliche da so reinzuquetschen. Und also was mir vor allen Dingen begegnet, immer noch, ist einfach veraltetes Wissen, so, ne? Dass einfach immer noch irgendwie der gleiche Quatsch behauptet wird. Oder dass, keine Ahnung, bei der Entstehung einer Mastitis, einer Brustentzündung, da kommen wir jetzt heute nicht im Detail drauf, immer noch irgendwie die Frau darf nicht in die Badewanne, weil dann krabbeln da irgendwie Keime rein oder so ein Quatsch. Also man weiß heutzutage einfach viel mehr. Und also das, finde ich, ist dann einfach auch so ein Knackpunkt. Ne? Mhm. Und dass ihr da... genau, also was ich ja meinen Frauen in der Vorbereitung empfehle, Vorbereitung, also weil du das jetzt gerade so sagst, auch immer noch altes Wissen, denken ja viele Frauen so, aha, okay, was muss ich meinen Busen vorbereiten? Also muss ich irgendwie an den Nippeln zwirbeln oder die Brustwarzen abhärten, wie es immer so schön heißt?
Nein.
Sag ich gleich noch einen Satz zu. Was ich total wichtig finde für die Vorbereitung ist, wie wir jetzt eben gesprochen haben, gucken, wie sieht das aus? Und da gibt's, also ich habe das eben so ein bisschen flapsig gesagt mit YouTube-Videos, aber es gibt einfach sehr gute YouTube-Videos. Die Global Medical Health-Videos, die haben wir hier in den zurückliegenden Folgen und Staffeln immer schon mal erwähnt und die packen wir euch nochmal in die Shownotes, weil die sind wirklich grandios. Die sind eigentlich für die Entwicklungshilfe mal irgendwann gemacht worden. Mittlerweile sind sie auch synchronisiert, aber ich finde die englischsprachige Version am charmantesten. Die sind einfach sehr divers. Man sieht Frauen aus allen Ländern und Kulturkreisen Babys an Busen legen und kann wirklich gut gucken, worauf es ankommt. Und ich finde ja, man sieht auch, häufig heißt es in Büchern oder so beschrieben oder mit irgendwelchen Skizzen oder so, ne, das Baby muss viel von der Brustwarze in den Mund nehmen. Was heißt denn das und wie sieht denn das aus? Und wie sieht das aus, wenn ein Baby nicht viel von der Brustwarze, also was an den Lippen ist anders, wie hat es seine Zunge, wie sieht das aus? Mhm. Und das ist in diesen Videos total toll dargestellt, dass man es einmal sieht, ach so, so sieht man das Innere von der Lippe hervorglänzen sozusagen, wenn das Baby richtig diese Umstülpbewegung macht, um die Brustwarze gut zu fassen. Und so sieht es aus, wenn es das nicht macht. Dass man also selber bei sich so gucken kann, man hat das ja im Detail noch nie gesehen, dass man einfach sagt, ah, darauf muss ich achten. Hm. Und da finde ich diese Videos,
find ich auch super,
als Ergänzung natürlich, die ersetzen nie irgendwie eine gute Stillberatung durch eine Hebamme im Wochenbett, aber die sind als Vorbereitung, finde ich die super.
Ja, und vor allen Dingen, wie du sagst, man muss es mal visuell sehen, als wenn man nur so ein Bild sieht, weil man sich das gar nicht so vorstellen kann. Das ist halt, die haben ja auch eine ganz gute, die haben so ein paar Darstellungen, die sie da so gemacht haben. Ne?
So ein paar Animationen so drüber geblendet.
Genau, das finde ich ganz gut, wie die Zunge sich bewegt, wo die Brustwarze eigentlich sitzen muss. Ne? Die Brustwarze muss nämlich im weichen Gaumen hinten eher
ganz
sitzen.
Ganz weit drin, also das Baby saugt sich richtig den Nippel damit ganz weit rein.
Damit sie gemolken wird. Also Stillvorbereitung ist total wichtig und da werden euch einfach schon erste Unsicherheiten genommen. Wichtig ist auch nochmal, dass ihr euch da vielleicht so ein paar, erzählen wir gleich noch Sachen auch so auf, dass ihr das so ein bisschen als Mantra habt, weil man ist dann natürlich auf der Wochenbettstation und jeder erzählt einem was anderes und das ist einfach immer sehr verunsichernd. Und da muss man schon auch sehr bei sich sein, dass man dann halt nicht anfängt gleich zu pumpen, sondern eher, wenn man ne, die Brust auszustreichen, aber es ist ja auch mal so, diese Pumpe wird ja so oft gleich eingesetzt, das ist einfach immer ein bisschen schwierig und es herrscht einfach weiterhin Personalmangel auf den Wochenbettstationen und da ist halt keine Zeit, dass sich mal jemand 45 Minuten neben dich stellt, um mit dir gemeinsam dein Kind anzulegen. Das ist schon einfach sehr, sehr schwierig. Deshalb sind die Informationen im Vorfeld, es gibt auch kurze kleine Stillkurse. In deinem Wochenbettkurs ist auch ein, das auch, habt ihr auch viel über Stillen geredet, das ist auch so. Aber zum Beispiel mag ich total gerne hier für alle Berlinerinnen in der Hebammenzeit hier in Friedrichshain, die haben eine tolle Hebamme, die auch IBCLC ist, also ausgebildete Stillberaterin noch zusätzlich zu ihrer Hebammentätigkeit und die macht zum Beispiel so einen kurzen, knackigen Kurs als Stillvorbereitung und es ist super. Ja, ist auch super. Nicht teuer, echt, also wirklich. Und das kann einfach richtig gut sein, wenn das eure Hebamme in der Schwangerschaft einfach nicht leiten kann. Und dann guckt euch wirklich Frauen an, die Baby stillen. Also, ja.
Darf ich mal gucken?
Lass mal gucken. Ja, ich still auch noch, Karin, du.
Nein, nicht bei dir, aber ich stelle mir das gerade so, wenn man, nein, wenn eine Frau, die schwanger ist, wo soll die denn mal gucken, wenn ich gerade irgendwie eine gute Freundin irgendwie schwanger ist?
Ja, sag ja, wenn sie eine Freundin haben,
die
das zeigen soll, ne?
Genau, also es gibt ja mittlerweile Cafés, die Leute rausschmeißen, wenn die stillen.
Ja.
Also, aber da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Das ist natürlich vollkommen unsäglich.
Lass uns mal kurz darüber reden zum ersten Anlegen. Also das ist ja wirklich so erstmal so im Kreis. Also da können wir einfach mal kurz drauf eingehen, dass es einfach total wichtig ist. Also man kann einfach, also die ersten 2-3 Stunden nach der Geburt sind einfach für die Stillbeziehung super wichtig. Und wenn jetzt sozusagen alles unauffällig läuft, ich möchte mich jetzt auch gerne hier so ein bisschen eher auf die normale Geburt beziehen, weil es ist dann andere, ich weiß, wir sehen euch und wir sprechen ja auch echt viel immer sowas an, aber ich würde jetzt einfach gerne mal wirklich, weil wenn ich da bin, dann dauert die Stunde, die Podcast-Folge 3 Stunden, wenn wir jetzt wieder auf die ganzen Besonderheiten, wenn dein Baby jetzt zum Beispiel nicht direkt nach der Geburt bei dir ist, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Kolostrumgewinnung und das auch zu geben und Bonding nachzuholen, aber wir gehen jetzt mal einfach, es ist ganz normal und das Baby ist sozusagen geboren und bei dir, dann sind diese ersten 2-3 Stunden, die ihr dann im Kreißsaal ja verbringt oder auch zu Hause, die sind super wichtig für das erste Anlegen, weil das erste Anlegen gibt einen einfach immer schon mal so ein, ja, ist leider einfach auch so ein kleiner, wie sagt man, so eine Weichenstellung. Also wenn das gut klappt im Kreißsaal, dann weiß man eigentlich, okay, das ist einfach die nächsten Tage auch
Ja, so würde ich das einfach beschreiben. Wenn das erste Anliegen gut klappt, dann ist das echt schon mal eine Dreiviertelmiete oder sowas. Genau. Das ist auf jeden Fall total super. Was umgekehrt nicht bedeutet, wenn es nicht gut klappt, zum Beispiel, weil euer Baby noch ganz doll angestrengt ist nach der Geburt oder sehr erschöpft ist und dann einfach irgendwie erstmal schläft oder dass ihr zu erschöpft seid oder was auch immer. Also das vielleicht dann auch gerade an die Personengruppen, die Sissi gerade noch mal angesprochen hat, wenn das eben nicht optimal läuft, heißt das umgekehrt eben nicht, dass damit gleich die Stillzeit vergurkt ist. Aber man muss dann meistens tatsächlich mit ein bisschen mehr gucken und mithelfen und unterstützen und so die
ich
Sache.
Ich denke jetzt auch gerade an das Video, was du beschrieben hast, da sagen die es ja auch so schön, ne? Also, dass einfach Hautkontakt ist total wichtig, dass das Baby wirklich einfach Haut an Haut ist und dass es sich die Instinkte hat, dass es sich an eure Brust auch heranrobbt.
Ja, ne? Das ist ja auch immer so toll, ne? Weil man das dann irgendwie so ungestört, also auch das ist dann wieder, ne, diese Bonding-Phase.
Zeit und Ruhe,
dass irgendwie das Baby wirklich bei euch sein kann und dass man die ersten Signale, die das Baby selber aussendet, wenn es bereit ist, das erste Mal an der Brust zu trinken, ne, dass es dann wirklich die Augen ganz wach aufmacht und dass man dann merkt, dass dieser Suchreflex ausgelöst werden kann. Das heißt, das Baby macht so suchende Bewegungen mit seiner kleinen Schnute, wenn da irgendwie so ein Handhochzipfel oder euer Finger oder eben vielleicht auch euer Nippel, wenn es direkt so schon bei euch an der Brust so liegt, dass es dann so anfängt so zu schnappen wie so ein kleiner Karpfen und dass es suchende Bewegungen macht. Das ist ein Moment oder ein Zeitpunkt, wo einfach ein guter Moment ist, dem Baby zu helfen, es zu unterstützen, dann den Nippel auch zu finden. So. Und so lange aber auch zu warten. Also es bringt überhaupt nichts, so nach dem Motto, so jetzt ist eine halbe Stunde rum. Also oft ist das ungefähr nach einer halben, eher dreiviertel Stunde. Erstmal muss das Baby ankommen und erstmal sich sammeln, wo bin ich denn hier gelandet? Und auf diese Signale zu warten und das Baby dann aber auch, also dieses Zeitfenster, was das Baby euch zeigt, dann auch zu nutzen und dem Baby zu helfen und dann das erste Mal anzulegen. Oh, es ist auch immer so ein berührender Moment, ne?
Gut eignet sich das dann, wenn ihr so auf dem Rücken liegt und man sagt so diese Laid-Back Position habt, also dass das Baby so diagonal so halb auf eurem Bauch, also auf euch drauf liegt und man hat dann Kopf so in der Armbeuge und da kann man einfach wirklich auch gut sehen. Ist so macht es das Baby eigentlich auch natürlich, dass es so dahin robbt zur Brustwarze und so könnt ihr dann wirklich gut anlegen. Wichtig ist immer auch, dass man darauf achtet, dass eure Arm so gestützt ist, dass da vielleicht ein Kissen unter ist, damit es für euch bequem ist. Das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, so gerade auch sollte man sich vom ersten Tag, vom ersten Anlegen, es muss für euch bequem sein, dass ihr gut gestützt seid, sodass ihr da nicht irgendwie so halbherzig liegt. Und
dass ihr bequem liegt. Ja. Ne? Also so dieses, oh, ich setze mich hin zum Stillen, weil man einfach so Stillbilder ja häufig auch so, die Frau sitzt und hat ihr Baby im Arm, sitzen ist nach der Geburt aus verschiedenen Gründen nicht sinnvoll. Möglicherweise habt ihr eure Plazenta auch noch gar nicht geboren und so. Also tendenziell liegt ihr und in dieser Laid-Back-Position ist das einfach für euch bequem, sicher, ihr müsst nicht irgendwie viel tun dafür und dann genau. Manchmal ist es auch je nachdem, wie groß eure Brüste sind, auch da gibt es ja wieder große Unterschiede. Alle Brüste geben Milch, mit Körbchen A kann man wunderbar auch Zwillinge stillen und so. Manchmal ist es bei sehr großen Brüsten, finde ich, einfacher, wenn man sich so ein bisschen auf die Seite rollt, so, weil man dann tatsächlich ein bisschen besser gucken kann. Aber also, so, da ist, da werdet ihr selber kreativ und da helfen euch auch eure Hebammen im Kreißsaal, dass sie euch dann da auch nochmal unterstützen können, sodass ihr erstmal bequem liegt und dann selber ausprobieren könnt.
Und da ist halt dann wichtig, so dass ihr oft diese visuelle Vorbereitung hattet, als so diese Videos, die wir euch da reinpacken, auch gesehen habt, dass ihr dann einfach seht, dass das Kind wirklich den Mund aufmacht, weit aufmacht und dann nicht nur den vorderen Teil eurer Brustwarze in den Mund hat, sondern es muss wirklich der Warzenvorhof. Auch da gibt es Unterschiede. Es gibt Frauen, die haben einfach nicht so einen großen Warzenvorhof, dann sieht man einfach gar nichts mehr.
Ja.
Und dann gibt es Frauen, die einen größeren Warzenvorhof haben und dann sieht man noch einen Teil. Genau, also das heißt, das kann nicht alles dann im Mund
genau,
sein.
Aber wie das da häufig steht, das Kind muss den gesamten Warzenvorhof im Mund haben. So wo ich auch denke, so Mann, also es gibt einfach, wie du gesagt hast, große, kleine und bis an den Rand, da soll der Mund liegen und so. Das ist natürlich total Quatsch. Aber es soll eben nicht nur vorne so der Spitze, also das Baby saugt nicht wie an so einem Strohhalm da so am Nippel, sondern hat wirklich richtig viel Raps
im alles
Mund.
Wir
machen hier so Handbewegungen.
Ja, genau. So das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu erklären.
Die Audiokommentare sind an der Stelle dann irgendwann nicht so hilfreich, deshalb
heute brauchen wir Videos.
Genau, ja, vielleicht.
Genau, und das ist halt wichtig und man darf auch bedenken, dass halt, wenn es gerade eine sehr lange Geburt war und vielleicht auch Medikamente mit im Spiel waren, dass natürlich diese ersten Reflexe dadurch auch noch so ein bisschen, na, wie Karin auch vorhin schon gesagt hat, das ist einfach so ein bisschen, aber eigentlich so trinkt jedes Baby dann in den ersten 2 Stunden einmal erfolgreich und das ist schon mal super für den weiteren Verlauf. Und dann sind sie meistens erstmal kurz erschossen und schlafen, weil die haben zwar, viele sagen auch mal, ja, da kommt ja gar nichts raus und ja, wohl kommt da was raus, da kommt das tolle Kolostrum, also die goldene Milch, die wenig ist. aber jeder Tropfen so wertvoll. Und das Baby hat ja einfach auch einen mini kleinen Magen, dass es genau angepasst ist und ausreichend ist und so, dass ihr gar keine Angst haben müsst, dass es jetzt irgendwie nicht genug ist, sondern es ist genauso richtig.
Oft hilft es ja auch, sich das wirklich nochmal zu verbildlichen. Das Baby hat ja noch nie was, also es hat Fruchtwasser runtergeschluckt, aber das ist halt wie Wasser trinken. Das ist ja noch nicht Nahrungsaufnahme. Der ganze Körper des Babys muss umschalten von Versorgung durch die Nabelschnur auf Versorgung, auf dann irgendwann Trinkmenge. Und das kann man sich wirklich so vorstellen. Es wird ja, gibt ja dann auch irgendwie so bildhafte Darstellungen, dass am Anfang, genau, mit diesen Kugeln, ne? Und am Anfang ist der Mageninhalt des Babys ungefähr so fast so viel wie kleine so eine kleine Murmel, ne? Am ersten Tag. Und
eine
da
kleine,
passt, richtig ja, genau, so richtig diese kleinen, süßen Murmeln, die man noch von früher kennt. Und da passen ja gerade mal, wenn überhaupt, 5 Milliliter rein. Ne? Also das ist vollkommen genauso angepasst, wie das Kind das braucht, weil am Anfang eben der Körper auch der Mutter sich ja umstellen muss, aha, Baby ist geboren, und dann sozusagen über die verschiedenen hormonellen Effekte, dass der Körper dann versteht, aha, Plazenta produziert keine Schwangerschaftshormone mehr, dann jetzt bitte Milch bilden, also jetzt mal sehr verkürzt, braucht es dann eben so einige Tage, bis die sogenannte reife Frauenmilch dann eben gebildet wird, und in dieser Übergangsphase bekommt das Kind quantitativ nicht viel, aber qualitativ eben umso mehr. Also da hat der Körper schon dafür gesorgt, dass das ein besonders reichhaltiges und ein besonders besonderer Stoff ist, dieses Kolostrum, mit der Zusammensetzung, die auch nie wieder in der Stillzeit so sein wird wie da. Vor allen Dingen, was die Immunglobuline angeht und bestimmte Dinge mehr.
Was ganz, ganz wichtig, glaube ich, zu sagen ist, dass häufiges Anlegen auch nach der Geburt und in den ersten Tagen super, super wichtig ist. Ja. Das wird oft so ein bisschen vergessen, gerade wenn die Babys dann auch irgendwie dann auch völlig erschlagen sind.
Und die Frauen auch.
Und die Frauen auch. Und dann, ach, es schläft so schön und so. Und
ja, das super, ist, kann ich auch ein bisschen pennen. Also total nachvollziehbare, ja, Grundbedürfnisse natürlich.
Aber da ist es schon wichtig, dass dein Baby wirklich, wenn es sich sehr, sehr, also ich sage immer, also spätestens nach 4 Stunden auf jeden Fall, dass man es dann auch wecken muss. Da kann man noch nicht so, dass sie das selber bestimmen können. Also die ersten 2 Wochen und gerade die ersten Tage, dass die Neugeborenen schon zwischen 8 bis 12 Mal in 24 Stunden trinken sollen. Und das ist halt, wenn sie mehr wollen, auch okay.
Ja. Ne? Also. Und 8 bis 12 Mal ist wirklich viel. Ne?
Ja.
Also das heißt eben alle 2 bis 3 Stunden, mhm, und zwar rund um die Uhr, also auch in der Nacht. Es kann schon sein, dass es sozusagen so eine Verschiebung gibt, dass die Nachtspausen auch mal 3 oder knapp 4 Stunden lang sind. Aber dann kann es eben auch gut sein, dass es tagsüber dann auch stündlich das Baby sich meldet. Und dann muss man sich immer wieder vorstellen, aha, es nimmt ja nur immer so einen kleinen Mini-Hubs vom Buffet sozusagen.
Ja.
Und dann kann das ja auch nicht lange vorhalten. Aber es ist eben auch sinnvoll und notwendig. Also ja, vor allen Dingen für, also verschiedene Effekte. Aber das eine ist, dass das Gehirn Glucose braucht. So, also ein Kind, was unterzuckert, das kann eben dann passieren, wenn es zu selten trinkt. Ist nicht gut fürs Gehirn. Man kriegt es auch nicht gut mit, weil einige Kinder sind zum Beispiel noch so mitgenommen von der Geburt, dass die ihre Unterzuckerung sozusagen überschlafen. Und dass man nicht daraus schließen kann, ein zufriedenes Kind meldet sich dann, mhm, schon. Also das ist später dann meistens so. Aber in den ersten Lebenstagen ist das eben wichtig, dass man eine Unterzuckerung vermeidet. Und das Zweite, was wichtig ist, ist diese Neugeborenen-Gelbsucht, die aus verschiedenen Gründen entsteht, weil die roten Blutkörperchen zerfallen, in der Leber abgebaut werden müssen und weil das Bilirubin, so heißt der Stoff, der die Kinder gelb macht, über den Magen-Darm-Trakt ausgeschieden wird. Der wird nicht ausgepinkelt, sondern über den Magen-Darm-Trakt ausgeschieden. Und damit das geschehen kann, muss ein Kind Stuhlgang haben. Und wenn der Stuhlgang zu lange im Körper drin bleibt, dann gibt es den sogenannten enterohepatischen Kreislauf. Das heißt, das Bilirubin, was schon im Darminhalt drin ist, das wird dann wieder aufgenommen vom Darm. Also ne, das wird dann nicht ausgeschieden, sondern kommt dann wieder zurück in den Körper, und das ist sehr ungünstig, und deshalb soll das Baby, da soll die Darmperistaltik ordentlich angeregt werden, und dafür ist es wichtig, dass das Kind Kolostrum kriegt, damit es dann nämlich schön kacken kann, wie wir dann sagen, also sein Mekonium ausscheidet, mhm, das Kindspech, und die Darmperistaltik angeregt wird. Und für diese beiden Effekte, neugeborene Gelbsucht, Unterzuckerung, ist es wichtig, dass ein Kind wirklich alle 2 bis 3 Stunden trinkt, Punkt.
Ja. Aber auch für dich als Mutter ist es auch wichtig, weil ein häufiges Entleeren der Brust ist auch, wir sprechen jetzt bestimmt, also im Volksmund ist es ja sozusagen der Milcheinschuss, wir reden im Fachbegriff davon der initialen Brustdrüsenschwellung. Und auch da ist es einfach, wissen wir jetzt, dass seit, wenn eine Brust oft und häufig entleert wird, dass dieser sogenannte, in Anführungsstrichen, Milcheinschuss jetzt gar nicht, dass der besser wird und nicht so ad hoc, weil die Brust einfach gut entleert wird und dann kommt nur noch sozusagen die Lymphflüssigkeit und Blut, aber die Brust wird gut entleert. Also deshalb häufiges Stillen ist ganz wichtig und wird immer wieder unterschätzt und wird vergessen und deshalb ist es total wichtig, dass ihr darauf achtet und einfach dann genau einen Blick drauf habt. Und es gibt da auch jetzt zum Beispiel beim wie lange so eine Stillmahlzeit dauert, ist auch total unterschiedlich. Es gibt dann Babys, die dann einfach nur 5 bis 10 Minuten trinken und andere saugen dann aber auch einfach 60 Minuten. Und deshalb hat man da auch gar nicht so viel Pausen. Ne? Das ist schon auch sehr, deshalb ist ja auch diese Betreuung wieder so wichtig im Wochenbett, weil man einfach wirklich mit Stillen beschäftigt ist, 24 Stunden.
Und wenn wir sagen, alle 2 bis 3 Stunden, dann meint es auch immer von Stillanfang zu Stillanfang. Mhm. Na, also, und wenn man dann eine Stunde stillt, dann ist ja quasi nur noch eine Stunde dazwischen, wenn schon wieder der nächste Zyklus beginnt. Also das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Genau. Es wird häufig, wenn die Brustwarzen empfindlich sind nach der Geburt, das sind sie aus verschiedenen Gründen. Es ist einmal so, dass die Schwangerschaftshormone die Brustwarzen empfindlich machen. Das kennen auch viele Frauen in der Schwangerschaft. Ne? Man kann dann bestimmte Unterhemden nicht mehr anziehen oder muss irgendwie immer ein Bustier tragen, weil man irgendwie so einen Pulli an den Brustwarzen gar nicht aushalten kann. Oder dass die Wärme oder Kälte empfindlich sind. Also gerade so Kälte, ne? Das ist manchmal schon so ein kleines angeditschtes Renault-Syndrom. Also Brustwarzen sind durch die Schwangerschaftshormone sehr empfindlich.
Kann jetzt nicht sowas
nebenbei Renault-Syndrom, ja, das ist auch so ein Special-Thema. Ja, habe ich ganz viel jetzt, in guter Hoffnung drüber geschrieben. Müsst ihr nachlesen. Müsst ihr leider mein Buch kaufen. Nein, also Renault-Syndrom ist ein Thema, aber das behandeln wir nicht jetzt. Ich wollte nur sagen, dass die Brustwarzen empfindlich sind, häufig in der Schwangerschaft schon. Und bis die Schwangerschaftshormone aus dem Körper verschwunden sind, bleibt das eben auch so. Und das dauert ungefähr eine Woche. Und diese Empfindsamkeit, dass die Brustwarzen also empfindlich sind, wenn euer Kind daran trinkt, das ist in einem gewissen Rahmen normal. Dass sie wund werden, ist so ein bisschen je nach Hauttyp. Also Stillberaterinnen würden jetzt sagen, reine Lehre. Sollten sie nicht und ist immer ein Zeichen dafür, dass die Anlegetechnik nicht stimmt. Ich würde aus meiner Hebammenerfahrung sagen, ja, well, so ein leichtes Wundsein in den ersten 3, 4 bis 5 Tagen, was dann auch schleunigst besser wird.
Ja, also man sagt, ja, ich unterstreiche das so, also ist einfach nur so, wenn man jetzt wirklich
ist korrekt, zumindest nicht selten.
Ist nicht selten. Wichtig ist aber halt, korrektes Anlegen sollte halt nicht schmerzhaft sein. Und wenn es in den ersten Tagen, wie Karin es halt so beschreibt, sollte dieses Gefühl aber auch, ihr legt das Kind dann an und nach so 30 Sekunden aber auch ins Angenehme sein. Also, ne, dass es keine Schmerzen macht. Ne? Ist das nicht der Fall, könnte das eine Ursache sein, dass das Kind einfach nicht richtig angelegt wird. Und da muss man unbedingt dann auch nochmal gucken. Da muss man sich auch genau die Zunge des Babys angucken. Man muss, wie ihr das Kind anlegt. Also das ist schon das ist die häufigste Ursache, dass Kinder, die die Brustwarze und den Brustwarzenvorsatz nicht richtig erfassen und nicht richtig angedockt werden, machen einfach Schmerzen und wunde Brustwarzen.
Ja, und bei solchen Sachen ist es auch immer wichtig, dass man da schnell ist, finde
schnell.
Ich. Also ich würde sagen, also bei ganz, ganz vielen Punkten bin ich im Laufe meiner Hebammenjahre viel entspannter immer mit geworden und sage immer so, ach komm, so wird schon, also wird von alleine. Und bei gewissen Sachen bin ich eher viel, viel schneller hinterher.
Ja.
Weil ich weiß, wenn man da nicht schnell den Fuß in die Tür kriegt und das gleich umbiegt, dann schafft man sich langfristig wirkliche Probleme.
Ja.
Das heißt, wenn das wirklich wehtut beim Stillen und die Brustwarzen anfangen, auch wirklich verletzt zu sein, also nur richtig wunde Stellen da zu sein, sofort was machen. Und wie Sissi eben schon gesagt hat, Anlegetechnik. Also genau gucken, wie hat das Baby die Brustwarze im Mund. Es ist, habe ich auch gerade neulich wieder, weil ich dann ja immer dann nachlese, was sagt die Studienwelt dazu. Und die sagt das auch, es ist im Moment tatsächlich eine Phase von überdiagnostizierten kurzen Zungenbändern, die gar nicht immer zu kurz sind. Also so, es werden relativ viele Zungenbänder, also je nach Region, wo ihr lebt, dann irgendwie den Kinderärzten oder Kiefer- und Mundchirurgen vorgestellt und dann auch gekappt im Sinne von, ach, das schadet ja nichts, das kann man ja mal durchschnibbeln. Und häufig ist das gar nicht unbedingt die erste Ursache. Also sprich, wenn ihr wunde Brustwarzen habt, ist es nicht das Wahrscheinlichste, was ist, dass das Kind ein zu kurzes Zungenbändchen hat und jetzt behandelt werden müsste. Es kommen verschiedene Sachen in Frage. Oft gibt es auch Spannungsmuster, dass Kinder einfach ein Spannungsmuster haben im Kiefer. Es gibt auch super fancy Sachen, die man dann irgendwie machen kann. Castillo Morales und so.
Ja.
Darauf können wir jetzt im Detail an dieser Stelle überhaupt nicht eingehen, weil das super individuelles angeguckt werden muss.
Aber für super individuelle Sachen würde ich euch auch wirklich ganz ehrlich, möchte ich auch einen kleinen Shoutout machen zu Katrin Bautsch, die einen wunderbaren Podcast für diese Einzelfälle gemacht hat, ne? Der wirklich großartig ist. Und da können wir euch den auch gerne mal verlinken. Stillleben, so. Ich merke gerade der Name. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Weil, wenn du jetzt sagst, ne, das Kind ist falsch, hat eine falsche Anlagetechnik, ist es ja nicht nur so, dass du wunde Brustwarzen bekommst, sondern auch die Brust wird nicht optimal entleert. Brust wird nicht optimal entleert, kann natürlich zum Milchstau führen und aber auch, dass die Milchbildung problematisch wird. Und das ist wie so ein Kreislauf, Schmerzen, Spannung, also alles Kacke. Genau. Und da muss wirklich schnell eingesetzt werden. Ich habe hier gerade meinen Pflege-Shea Butter Lippenstift in der Hand und wollte nochmal, ist eigentlich immer ein ganz gutes bildliches Beispiel, was ihr einfach sehen könnt, wenn ihr euer Kind anlegt und die Brust, also das Kind dann abgedockt hat und die Brustwarze ist halt so, wie mein Lippenstift jetzt hier aussieht, abgeflacht, ne, wenn man so mit beiden Lippen so reingeht, dann ist auf jeden Fall was bei der Anlage technisch nicht korrekt. Kann man sich, glaube ich, ganz bildlich ganz gut vorstellen, weil die Brustwarze sollte nämlich einfach auch symmetrisch aussehen. Das ist auch in dem Video von der Global Health-Sache sehr schön dargestellt, dass sie das auch nochmal malen, wie sie aussehen sollte. Aber ein abgeflachter Lippenstift und die sieht so richtig so gut, das ist einfach, das ist schmerzhaft und
ein Zeichen, dass die Brustwarze einfach zu weit vorne im Mund liegt, ne? Nicht da hinten, wo es weich und dann eben auch nicht wehtut. Genau.
Genau, also deshalb solltet ihr da dringend und auch wenn vielleicht eure Hebamme besprecht das mit ihr, wenn sie da nicht weiter wacht, ich bin auch immer im engen Austausch, ich bin ja wirklich noch 4 Wochen mit Betreuung, auch dass ich mir dann, wenn es jetzt so super spezielle Fälle sind, von den Karin auch gerade, es gibt ja wirklich beim Stillen auch echt manchmal so richtig fancy Sachen, also nicht super fancy
Sachen.
Und da ist es dann immer gut, dann sich einfach auch an Menschen, die nur mit fancy Sachen zu tun haben.
Ja. Und also ein Punkt, den du jetzt eben schon angesprochen hast, den wollte ich nochmal aufgreifen, weil das letztendlich das zentrale Regulationsding ist für die Menge der Milch, weil das ist dann das zweite Thema, was eins werden kann, wenn das Stillen problematisch ist, nämlich die Milchmenge. Du hast es eben schon so schön gesagt, die Regulation der Milchmenge also folgt da wirklich marktwirtschaftlichen Gesetzen, nämlich Angebot und Nachfrage. Der Körper bekommt ein häufiges Signal, auch das ist ein wichtiger Grund, warum dieses häufige Stillen oder häufige Anlegen des Babys in den ersten Tagen schon so wichtig ist, damit der Körper wirklich checkt, hey, hier ist jetzt ein Baby geboren. Das nuckelt da ganz häufig dran. Wie wäre es, wenn du mal die Menge hochfährst? Also wenn ordentlich Bedarf suggeriert wird, reagiert der Körper mit dem Ansteigen der Milchproduktion. Und das ist ein wichtiges Regulationskriterium, weil wenn, so wie sie das eben geschildert hat, wenn die Brust nicht gut leer getrunken wird, zum Beispiel, weil das Baby nicht effektiv saugt, dann ist dieses Entleerungssignal, eine Brust ist nie ganz leer. Auch das ist vielleicht hier an der Stelle mal so ein Mythos. Lass die Brust immer schön leer trinken. Leer ist die nie. Aber dieses Entleerungssignal, dass die Brust gut ausgetrunken wurde, ist eben für den Körper ein Signal, wieder die dann auch zu füllen. Und wenn das nicht gut geschieht, dann versandet das so und so ein Rohrkrepierer dann sozusagen an der Stelle und die Milchmenge kommt nicht in die Puschen. Und dieses Zeitfenster, weil es geht dann wieder um Hormonrezeptoren und um Prolaktinausschüttung und um lauter so Sachen, dass der Körper sozusagen einkalibriert, wie viel Milch braucht denn so dieses Kind? Weil es gibt ja zum Beispiel Frauen, die kriegen Zwillinge und die müssen ja sozusagen doppelt so viel Milch bilden. Und dieses Zeitfenster, wann der Körper checkt, wie viel Milch ist dann so ungefähr hier so die Baseline, das ist nicht unendlich lange offen. Das heißt,
ist eine Rubrik.
Ist eine Rubrik?
Ja,
was ist das für eine Rubrik? Haben wir eine?
Das hätte ich gern früher gewusst.
Was ich gerne früher gewusst hätte. Genau, also diese marktwirtschaftlichen Gesetze für die Bildung der Muttermilch und die Regulation der Menge der Muttermilch, dieses Zeitfenster ist eben endlich. Das ist nicht unbegrenzt offen und es sollte sich sozusagen der Grundbedarf, also so eine Baseline, einreguliert haben, ungefähr 4 Wochen nach der Geburt.
Spannend, das ist so spannend.
Und man kennt das ja, dann irgendwie nimmt das Kind nicht richtig zu. Also Babys nehmen am Anfang ja immer ab und dann nehmen sie wieder zu. Möglichst sollten sie nicht mehr als 7% abnehmen und bis zum 10. bis 14. Lebenstag ihr Geburtsgewicht erreicht haben. Es gibt da so ein paar Benchmarks. Und dann hat man so Kinder, die sind da so zögerlich und denkt man, immer morgen vielleicht. Und dann wiegt man es irgendwie am nächsten Tag nicht, weil es dann gerade mal schläft. Oh. Und dann kommt man nicht so in die Puschen. Und dann geht das Kind irgendwann zur U3, zur Untersuchung, 4. bis 6. Lebenswoche. Und dann sagt der Kinderarzt, boah, das ist ja gerade mal 100 Gramm mehr als sein Geburtsgewicht. da müssen wir jetzt zufüttern. Oder da müssen sie jetzt ganz viel machen, um die Milchbildung anzuregen. Ja, aber dann ist dieses Zeitfenster schon dabei, sich zu schließen.
Ja.
Und diese Frauen kommen meistens dann nie wieder in die richtige, ausreichende Milchbildung. Und die brauchen dann immer ein bisschen Zuschuss sozusagen an Prämilch. Die können weiter stillen und machen das ja dann häufig auch gerne und so. Aber die Kinder kriegen dann irgendwie ein- oder zweimal am Tag dann ordentlich eine richtige Prämilchflasche sozusagen, damit die dann auch mal satt werden zwischendurch. Und das ist dann so ärgerlich. Das ist das, was ich auch meine mit rechtzeitig und frühzeitig den Fuß in die Tür kriegen. Und nicht immer so, das ist ja auch dann unpopulär, wenn die Hebamme dann gleich so interventionsreich wird und irgendwie sagt, so, du brauchst jetzt eine Milchpumpe und du musst hier ordentlich Bedarf und wir machen jetzt hier ein richtiges Programm und das richtig anstrengend und alle zwei Stunden und richtig ein Fass auf, damit dieses Zeitfenster genutzt wird und damit die Frau in die Milchbildung kommt. So, was sagst du?
Ja, ich sag das. Also Menge der Muttermilch bis 4 Wochen. Also haben wir kurze Zeit. Und das ist auch so spannend, dass danach eigentlich die Gesamtmenge sich eigentlich gar nicht mehr großartig verändert, sondern nur die Zusammensetzung. Also das muss man sich einfach mal vor Augen führen.
Genau. Und dann seid ihr echt bei ungefähr 700 bis 1000 Millilitern pro Tag angekommen, die so ein Kind wegfuttert, ey. Das ist so ein ganzer Tetrapack.
Ja, und das wissen einfach viele nicht. Und deshalb ist es da so wichtig zu gucken, dass man da gleich einfach hilft. Wir können vielleicht noch mal ganz kurz so ein paar Sachen, wenn man jetzt so, wir haben ja angefangen mit dem bunten Brustwarzen, was so hilft. Ich finde, ich bin mittlerweile wirklich viel weg von, Anlegen ist einfach das A und O. Und um die dann heilen zu lassen, bin ich wirklich so, du hast einen tollen Nippelbein, der super ist, ne? Aber also viel hilft, viel ist da wirklich nicht so gut.
Nicht irgendwie 7 verschiedene Teebeutel drauf und 3 extra Cremes und Luft oder Nicht-Luft, das ist ja auch, also feuchte Wundheilung, das weiß man mittlerweile, ist besser bei so zarten Häuten.
Aber diese zum Beispiel so Kompressen, die es halt so gibt, ne?
Das Multimam zum Beispiel.
Ja, aber wenn du die sehr, sehr lang, also wenn du die immer nur das machst, dann weicht die Mamille so auf und das schafft oft auch einen Boden, dass sie dann so, also dass sie sich wirklich gar nicht mehr gut anlegen lässt. Also nur Kompressen, das ist einfach auch nicht. Also man muss immer so einen gesunden Wechsel. Was ich wirklich gerne mag, ist so Still-Donuts mir basteln, damit die halt einfach frei liegt. Und
das sind so kleine Ringe, so, also Donuts, wisst ihr ja, wie die aussehen?
Ja, also wie ein Donut aussieht. Stoff. Man kann mittlerweile gibt es natürlich auch da schon Produkte, die man wirklich auch kaufen kann. Man kann eine Tennissocke
oder eine Tennissocke.
Eine Socke einfach.
Ja.
Also so habe ich das von Katrin damals immer gelernt, dass man einfach von der Socke unten den Fuß abschneidet und dann rollst du ihn so auf und dann machen sich natürlich eher so ein bisschen größere. Also eine Tennissocke ist einfach ganz gut, weil die so ein bisschen stabiler ist, als wenn du jetzt kannst du so einen weichen Feinstrumpf nehmen, ne? Dass du dann auch wirklich einen Donut hast und dann legst du ihn drauf und dann hast du einfach so, ist deine Mamille einfach, also deine Brustwarze, frei und liegt da gut geschützt und
nicht so angeschubbert von den Klamotten oder wenn man irgendwo gegenstößt, man ist einfach dann super, super empfindlich.
Ja. Und dann solltet ihr vielleicht auch immer so, bevor ihr anlegt, dass ihr vielleicht ein paar Tropfen ausstreicht und wirklich so eure Brustwarze damit benetzt, weil da hilft auch die Muttermilch, die einfach die wie so ein Schutzfilm dann darüber ist. Auch das hilft super gut. Und
das ist auch wirklich so. Ich habe auch dazu nochmal Studien gelesen, weil es mich irgendwie interessierte, was ist jetzt besser, Lanolin oder Olivenöl oder was auch immer, Shea Butter oder eben Muttermilch. Und Muttermilch ist tatsächlich total super. Also schneidet auch in den Vergleichsstudien Frauen, die so einen Tropfen Muttermilch so verstreichen.
Super.
So, das kann man sich echt angewöhnen nach jedem Stillen, das sozusagen immer mal.
Und auch davor, um so nochmal diesen Schutzfilm so rüberzugeben.
Ja.
Und dann bin ich mittlerweile echt weg von großartigen Sachen. Also ich meine, der Laser ist für mich wirklich mein Wundermittel schlechthin.
Ja, also Laserlicht, also Low-Level-Laser heißt da ja auch als therapeutischer Laser, ist einfach eine relativ neuartige Entwicklung, ist quasi, im Prinzip sind das noch, also im Spektrum sozusagen auf der gleichen Seite von Infrarotlicht sozusagen so, nur eben gebündelter auch und erreicht das Gewebe wirklich in der Tiefe. Und ist
fördert
einfach
die Heilung.
Fördert die Heilung auf einer zellulären Ebene. Also man könnte jetzt von Mitochondrien da irgendwie anfangen und so. Na, also die fördert sozusagen die Heilung von innen heraus. und ist mittlerweile auch in der Studienlage ganz gut. Es gibt auch immer noch Leute, die sagen, das ist eh so Quatsch. Nee. Ich persönlich bin davon super überzeugt. Ich lese jeden, keine Ahnung, Herpes, alles. Jede Narbe, jeden Mückenstich. Also meine Tochter hatte im Sommer so einen ganz aufgekratzten, fiesen Mückenstich und so. Zahnwunden, als meine große Tochter die Weisheitszähne rausgezogen gekriegt hat. Also Laser ist wirklich für all diese Verletzungen, Kaiserschnittnarben, Dammverletzungen. Laser
aber
ist super.
Der hilft bei der Heilung. Aber wenn ihr dann, wenn man nicht die Ursache findet,
wie immer,
dann bringt der Laser natürlich auch nichts, weil die Wunde wird dann immer wieder aufgearbeitet. Es ist einfach zur Wundheilung, es ist super, um denen dann entgegenzuwirken. Und das Tolle ist, dass man mittlerweile sich sowas auch ausleihen kann, weil natürlich hat nicht jede Hebamme und jede Stillberaterin so einen Laser. Aber ihr könnt, und es macht auch am meisten Sinn, wenn man es wirklich echt zweimal am Tag macht. Also gerade wenn es Frauen sehr betroffen sind, es hilft auch super gut bei Milchstau. Und dann kann ist es einfach total gut, wenn man sich sowas leiht. Und das sind auch Beträge, die machbar sind. Und wenn man dann eine Woche so einen Laser hat und dann hat man wirklich, kann man ja bis zu dreimal am Tag wirklich auch diese Brustwarze lasern, dann ist das natürlich ein totaler Unterschied und ist, finde ich, einfach super.
Genau,
also
kann man sich bestellen im Internet und dann tageweise ausleihen.
Ja.
Weil so ein Ding kostet viel Geld, kostet irgendwie 5.000 Euro.
Zwischen 3,5
also viel Geld, da muss eine alte Hebamme lange für stricken. Also viele Hausbesuche machen, das rentiert sich natürlich vorne und hinten nicht. Deshalb haben so gut wie keine Hebammen natürlich auch so einen Laser mal eben in ihrer Tasche.
Und dann ist es auch wieder das Thema, dann haben die Hebammen den und dann machen sie das einfach und eigentlich ist es eine Zusatzleistung und dann rechnen sie das wieder nicht ab, weil es ja so, das gehört ja zum Wellness-Faktor mit dazu. Schließe ich mich mit ein.
Voll. Also natürlich, wenn man so einen Laser hat, dann irgendwie sagt man ja nicht, tja, also kannst du deine Wundenbrustwarzen aushalten oder ich hätte ja auch noch so einen Laser, kostet aber 20 Euro extra.
Ja, das ist so schwierig, ne?
Das Gute, wenn ihr euch so ein Ding ausleiht, ist, dass ihr es mehrfach am Tag machen könnt, ne? Das muss man eben auch sagen.
Genau,
also die Hebamme, die das dann irgendwie, genau. Und wichtig ist auch wirklich immer, also wenn ihr Schmerzen beim Stillen habt, dass man dann wirklich guckt, was ist da los und nicht irgendwie Augen zu und durch, Hauptsache das Kind trinkt da irgendwie dran oder so, ne? Also Saugtechnik, wie sie es hier gesagt hat, ist das Wesentliche. Das Zweite, was Schmerzen machen kann, jetzt sage ich es doch nochmal, was aber eben nicht mit einer verletzten Brustwarze einhergeht, ist das Raynaud-Syndrom.
Mhm.
Das ist so ein Gefäßspasmus, also ist es eher ein unterdiagnostiziertes Phänomen, das haben viele Frauen und wissen das gar nicht, dass es Raynaud ist.
Ich finde das nicht, also okay, wenn da vielleicht auch schon in der Tiefe mehr drin, aber ich habe das...
Ja, also es ist eher gerade so, dass quasi das wieder die nächste Modediagnose ist, bis es sich dann einnivelliert. Was es so gut wie nie ist, ist ein Brustwarzensoa. Also das ist ja häufig
ja,
so vor
das wollte ich heute mit dir, weil du hast es irgendwie am Anfang der Staffel schon mal angefangen. Was hast du erzählt? Weil das ist ja schon... Also da sind die Stillberaterinnen, also es gibt...
Ja, aber da liest man die neue Literatur. Also das hat sich in den letzten 2-3 Jahren, also so... Wo fangen wir an? Also, schmerzende Brustwarzen, ohne dass man einen Grund findet. Das heißt, das Kind trinkt super und es ist von außen meistens auch keine Verletzung zu sehen. Guter Rat, teuer. Weil das ist erstmal das Hauptding und wenn das ausgeschlossen ist, dann fängt man an, sozusagen in den selteneren Dingen rumzuspekulieren und die sind dann schwierig zu diagnostizieren. Und man hat so vor 10 Jahren ungefähr, schätze ich mal, fing das an, als man gesagt hat, es gibt auch Infektionen in der Brustdrüse selbst, dass sozusagen die Milchgänge innen im Nippel, dass die sozusagen befallen sind von was auch immer. Und das tut so weh, dass das Stillen dann so weh tut. Dass diese Kontraktion dieser Milchgänge und das Durchschießen der Milch dann, dass das so sehr weh tut, weil die quasi wund von innen sind, die Milchgänge. Und man hatte Candida, also den Hefepilz, Candida als erstes im Visier. Ja. Und zwar unter anderem deshalb, weil Candida überall vorhanden ist. Das heißt, wenn man Muttermilch untersucht, und zwar auch unter guten Bedingungen, also unter halbwegs sterilen Entnahmebedingungen, die dann auf Nährmedien dann irgendwie anzüchtet, kann man Candida fast überall nachweisen. Und das Problem ist, dass man Muttermilch so schwer so gewinnen kann, dass man eine sekundäre Kontamination mit Candidasporen ausschließen kann. Das heißt, dass fast alle Muttermilchproben auf Candida positiv getestet werden. Sodass die Differenzierung, wie viele Frauen, die keine Brustwarzenschmerzen haben und haben trotzdem Candida-Nachweis und wie viele Frauen haben Brustwarzenschmerzen und haben Candida-Nachweis, unterscheiden sich gar nicht hochsignifikant voneinander. Noch nicht mal signifikant. So, das heißt, das war sozusagen der erste Haken an der Sache, dass man gesagt hat, okay, aber wenn die anderen Frauen auch genauso viel Candida haben, dann kann das gar nicht der Grund sein. Und was man parallel vollkommen anderer Handlungsstrang gefunden hat, ist, dass das Raynaud-Syndrom mehr in den Fokus gerückt ist. Und das Raynaud-Syndrom ist, wie ich eben schon gesagt habe, ein Gefäßspasmus, wo also kleine Blutgefäße ruckartig kontrahieren. Und zwar, wenn sie getriggert werden auf einen Reiz. Und der häufigste Reiz ist Kälte. Und das Raynaud-Syndrom, wenn es nicht an der Brustwarze auftaucht, taucht am häufigsten an den Fingerspitzen auf. Und es gibt also auch gar nicht so selten, zwischen, also Inzidenz schwankt, je nach Datenlage, zwischen 2 und 7% aller Menschen in der Bevölkerung haben das. Also es ist gar nicht
so selten.
Ich habe
eine gute Freundin, die das hat.
So, und diese Menschen, auch die, damit geht man irgendwie nicht zwangsläufig zum Arzt, der dann sagt, oh, sie haben ein Raynaud-Syndrom. Mhm. Sondern die haben das irgendwie so und wissen, also ja, immer wenn es kalt ist, ohne Handschuhe geht bei mir gar nicht.
Ja.
Weil dann fangen die Fingerspitzen an zu schmerzen.
Super
und
unangenehm.
Oft werden die dann auch so richtig weiß. Also wenn ihr das googelt mit Bildersuche, dann ne, sieht man so richtig so also klassisch, ne, dass so richtig so einzelne Fingerspitzen so richtig weiß und blutleer sind. Und das, weil da so ein Gefäßspasmus ist, sodass die dann nicht mehr durchblutet werden. Und sowas gibt es auch an der Brustwarze. Es gibt es auch an den Ohrläppchen, zum Beispiel gibt es auch an den Zehen, aber das häufigste sind Finger, Ohrläppchen, Nippel. Und in der Stillzeit ist der Reiz häufig nicht Kälte, sondern der Milchspendereflex oder das Kitzeln vom Baby, also diese Stimulation an der Brustwarze. Und dann wird dieses Raynaud-Syndrom ausgelöst. Und viele Frauen haben das isoliert, eben nur am Nippel. Die haben das vorher nicht an den Fingern. Und deshalb kommt man da oft nicht drauf. Und das wurde erst tatsächlich in den letzten Jahren so entdeckt. Aha, das gibt es, das ist ein Thema. Und ist, weil es in der Häufigkeit, also da wird tatsächlich von 7 bis 10% aller stillenden Frauen gesprochen, die das haben. Und das vergeht oft mit der Zeit. Also sprich, dieser Trigger, Stimulation an der Brustwarze wird vom Körper irgendwann nicht mehr als so neu und so fancy wahrgenommen, dass es dann oft vergeht, aber es dauert Wochen.
Und ja,
wenn man wochenlang.
Und man braucht schon einfach
auch. Man braucht sofort Hilfe und also so eine Idee, weil es tut wirklich. Frauen berichten, also typisch für diese Sorte Schmerz ist wie ein Messer. Das ist wirklich in dem Moment, wo das Baby anfängt zu saugen, das ist wie so ein Messerstich, manchmal auch, das geht durch bis zur Schulter, also so richtig so massive, plötzliche. Super unangenehme Schmerzen. Und natürlich kann man sich jetzt lebhaft vorstellen, da hat keiner Bock drauf und da muss man was machen. Und es ist nicht so einfach zu therapieren mit so herkömmlichen Mitteln. Häufiger Versuch ist Magnesium hochdosiert. Das ist auch immer so eine Sache, wo man mittlerweile weiß, wenn schwangere Frauen Magnesium genommen haben in der Schwangerschaft, weil sie Wadenkrämpfe hatten, weil sie vielleicht viele Gebärmutterkontraktionen hatten, die sollen das nicht absetzen ruckartig kurz vor der Geburt oder so, sondern die sollen es weiternehmen bis in die Stillzeit hinein. Vitamin B6 spielt eine Rolle, also so das in Therapieversuch. Also wenn ihr das habt, dann würde ich das sofort alles machen. Ich würde sofort hochdosiert Magnesium nehmen, 6 Milligramm, Vitamin B6, ruhig so 10, 20 Milligramm oder sowas, also mehrere 1000%.
Und auch immer darauf achten, gut, dass die Brust schön warm eingepackt ist. Also Wärme, Wärme, Wärme.
Oder vors Rotlicht setzen.
Rotlicht ist super, solltet ihr haben, aber auch gucken. Also man kann auch gut, auch einfach, dass die gar nicht erst so auskühlt, dass man im Still-BH sich wirklich auch mit Haiwolle, die so warm, also wirklich so, oder warmes Wolle-Seide-Unterhemd nochmal über die Brust.
Ja.
Es gibt ja eigentlich so für, wenn man so hier so Nierenschmerzen und es gibt dann diese Bauch, also auch aus Wolle,
die
und
die
kann man sich wirklich um die Brust,
ne? Also meine Oma hatte so Angora-Rheuma-Wäsche.
Also da wirklich darauf achten, dass das schön warm ist und das hilft, das macht auch schon mal einen Unterschied, ne? Das ist wirklich so, guckt, dass sie gar nicht, und auch draußen stillen ist dann überhaupt gar nicht gut, weil da kommt dann Zug und so weiter, ne?
Ja, genau.
Sondern da muss man wirklich so ein bisschen.
Und wenn es ganz scheiße ist, bis hin zu, also in die Philippinen ist off-label, also ein gefäßwirksames Medikament, das ist meistens verschreibungspflichtig, das gibt es auch als Salbe. Ist auch ein Off-Label, das gibt es als Salbe. Oh, ich habe den Namen vergessen. Procto irgendwas. Was eigentlich für die Behandlung von Analfissuren, die eben auch sehr, 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 sehr schmerzhaft sind, wo es auch eben um die Gefäße sind, die da durch eine Philippinen-Salbe besänftigt werden können. Da müsst ihr dann mit eurer Ärztin drüber sprechen, weil eben, also so, wenn es therapieresistent ist und tatsächlich ein Stillhindernis ist.
Da muss man sich dann aber auch noch eine Ärztin finden, die sich damit auskennt. Ne?
Also,
da kann man jetzt nicht irgendwie so, also sind viele dann auch immer sehr mit überfordert. Aber, okay, Reino, haben wir aber jetzt erzähl mal, weil ich finde halt, SOR ist schon, also habe ich mit Katrin Bautsch neulich auch wieder lang, also deshalb bin ich jetzt gespannt, was du mir jetzt.
Ja. Also, was man gefunden hat, ist eine Mammary Dysbiosis, also eine Verschiebung im Mikrobiom der Brust. Und das ist eher ein bakterielles Phänomen ist als ein Pilzphänomen. Ein weiterer Punkt bei dieser Candida-Geschichte ist, es gibt in der Medizin ein Prinzip, dass wenn man nicht so richtig weiß, was es ist, dass man anbehandelt. Im Sinne von, wenn das Medikament hilft, ist es gleichzeitig eine Diagnosesicherung. So ex juvantibus nennt man das auch, also ne, ex juvantibus Therapie. Also wenn man sozusagen sagt, okay, wir wissen nicht, was es ist, wir gehen mal davon aus, es könnte ein Candida sein, hauen wir Fluconazol drauf, also das typische Antipilzmittel, was man dann gibt, was ein ziemlicher Hammer ist. Also so, das ist eben kein, also es ist erstens sehr teuer, das ist immer dann aber kein Kriterium, aber es hat, ist wirklich kein, das ist jetzt nicht irgendwie so eine Fußpilzsalbe oder eine Vaginalpilz-Ovulum oder sowas. Das nimmt man ja oral und das ist ein richtiges Brett. Also lest euch mal einmal das Nebenwirkungsprofil, also es will gut abgewogen sein. So, aber wenn man das gibt und es ist wirklich eine Candidose, also ein Candida-Befall in der Brust, dann hört das auf, weil das wirkt dann zuverlässig. Und ex juvantibus, wenn das dann so ist, dass es 3 Tage später besser ist,
dann war es eine
Candidose. Es ist aber häufig so in den Erzählungen, die man dann hört, und dann hat das ganz lange gedauert und dann muss es nochmal gegeben werden und 4 bis 6 Wochen habe ich da Fluconazol irgendwie gekriegt oder was weiß ich. Und dann, aber dann war es zum Glück geheilt und zum Glück war es dann irgendwie die hartnäckige Candidose. Eine Candidose ist nicht hartnäckig. Wenn die behandelt wird, dann geht die weg. Und wenn die nicht weggeht, ist es keine.
Okay, das
so, und das ist so viel.
Das verstehe ich.
Und es ist hochselten so, dass, also so. Ein Therapieversagen gibt es unter Fluconazol so gut wie gar nicht. Und rückwirkend sieht man einfach häufig eben diese, man hat Fluconazol versucht, hat aber nicht geholfen. Und die Diagnosestellung ist eben schwierig. Also ein Nachweis von Candida in der Muttermilch. Oder man kann da so Hautzellen da irgendwie abkratzen und so. Das ist alles sehr, sehr komplex. Ja, das ist nicht, also man...
Das ist, wie ne, du das man jetzt gerade so sagst, so an so einer Brustwarze, die schon angegriffen
ist. Ja, natürlich, also, ne, aber man muss ja irgendwie sozusagen die Probe gewinnen, um irgendwie festzustellen, sind da Pilzsporen mehr vorhanden, als es irgendwie zu erwarten wäre. So, und diese Dysbiose, die ich eben besprochen habe, die ist häufig auch, also die fängt dann wieder an ins Mastitis-Spektrum. Also, dass man eben sagt, wunde Brustwarzen sind nicht deshalb ein bahnender Faktor für einen Milchstau oder für eine Mastitis, weil da Keime reinkrabbeln. Das hat man ja lange gedacht, so von wegen Wund. Und dann setzen sich da Keime drauf und die krabbeln in die Brust und machen dann im nächsten
Ding. Das war immer die Erklärung.
Nee, sondern dass diese Bakterien, die da schon drin sind und diese Auskleidung, das Endothel von den milchfördernden Milchgängen, eben empfindlich machen, das sind dann die, die sich sozusagen ausbreiten in der Brust. Nicht durch die wunden Brustwarzen, sondern die wunden Brustwarzen sind das erste Symptom. Und das ist aber eine endogene Geschichte. Also die Bakterien, die kommen nicht aus der Haut, sondern aus dem Körper der Frau über diesen Enteromama Pathway und so. Deshalb ist es eben so gut, auf eine gesunde Darmflora zu achten, schon in der Schwangerschaft, möglicherweise sogar mit Probiotika zu unterstützen und eine Behandlung von wunden Brustwarzen ohne Witz mit Probiotika tatsächlich. Also man weiß mittlerweile, Staph aureus, das ist so ein Hautkeim, der auch auf fast jeder Haut zu finden ist, der meistens nichts macht, aber der eben dann ein Problemkeim irgendwie sein kann. Und häufig der auslösende Keim ist von der bakteriellen Mastitis. Und der ist auch häufig für diese Brustwarzensymptome zuständig. Und den kann man gut behandeln durch Probiotika mit Lactobacillen, mit entsprechenden.
So, das ist wieder
super fancy, ne?
Nee, ich finde es nicht fancy, aber das ist einfach, was ich auch beobachtet habe. Und sowas lernt man ja sozusagen auch einfach.
Und mittlerweile ist es ja tatsächlich so, dass selbst eine bakterielle Mastitis mit Probiotika frühzeitig behandelt genauso gut wirkt wie mit Antibiotika. Gibt es mittlerweile rauf und runter Vergleichsstudien. Und das finde ich ja so spannend, ne? Dass man mit einem Antibiotikum, was manchmal notwendig ist, also wenn eine Frau wirklich da hochfieberhaft und auch wie immer wiederkehrend dann und Probiotika vorher auch nichts gebracht haben, natürlich haut man da ein Antibiotikum drauf und zwar zu Recht. So, aber und auch zum richtigen Zeitpunkt und nicht erst nach 100 Jahren und so. Aber dass die Prophylaxe und diese subakute Mastitis, so nennt man sie mittlerweile auf diesem Spektrum, dass die häufig so lange vor sich hinschwelt und man dann immer so denkt, ach ja, ein bisschen Brustwarzenschmerzen und ein bisschen Milchstau und nie was Schlimmes und nie was Halbes oder Ganzes. Und dann, bäm, kocht es irgendwann hoch und die Frau kriegt ihre Mastitis. Und in dieser Vorphase, in dieser Prodromalphase sind einfach Probiotika so unendlich gut.
Ich gehe jetzt eigentlich auch immer, wenn ich
Frau... Zum Beispiel Mama Flor.
Ja, das wollte ich jetzt gerade... Also eigentlich kann man zusammenfassend sagen, dass es eigentlich auch gar nicht schlecht ist. Erstmal machst du ja dein System damit nicht kaputt oder zu viel oder zu wenig, dass man einfach in der Geburtsvorbereitung auch eine Stillvorbereitung, sowas wie Mama Flor einfach zu nehmen, einfach super ist. Ich habe das.
Also Schaden tut es nicht.
Da nee, genau.
Die Frage ist dann immer, braucht man es wirklich? Und welche Frauen das wirklich brauchen, das weiß man halt immer erst im Nachhinein, ne?
Ja. Aber zum Beispiel mache ich es jetzt gerade mit einer Frau, die ich jetzt zum ersten Mal betreue, die aber in der Vorgeschichte mir in der Stillzeit gesagt, super viele Milchstau, auch sehr komplizierte Geburt und so weiter, die habe ich jetzt ab 34 auf Mama Flor gesetzt, um halt das
für die Rezidivprophylaxe immer
genau, sie vorzubereiten auf die Stillzeit, weil das war hochtraumatisch und dann einfach schon mal da von innen aufzuwirken, dass wir da auf jeden Fall schon mal gut gestellt sind. Natürlich kommt es jetzt nochmal aufs korrekte Anlegen an, aber damit kann man schon mal einen Grundstein setzen und das finde ich einfach, ja, ist ja easy, ne? Also wie gesagt, Schaden tut's nicht.
Genau.
Um rauszufischen. So, das dazu. Ich glaube, eine Sache würde ich gerne nochmal sagen, weil das auch immer noch so ein bisschen so ein Mythos ist, um da nochmal zu gucken, auf die nächste Rubrik zu gehen, die unterschiedlichen Größen unserer wunderschönen Brüste, weil da ist auch irgendwie immer noch so, dass irgendwie viele Menschen denken, kleine Brüste können die Milchmenge, die wir besprochen haben, die so in den ersten 4 Wochen sich festsetzt, von 800 Milliliter bis 1000 Milliliter nicht halten. Das ist totaler Quatsch. Also ich bin sogar sehr Fan von oft sehr kleinen Brüsten. Die sind unglaubliche Milchmaker. Also die Größe der Brust sagt nichts über die Menge der Muttermilch aus.
Milchmaker.
Sondern dass das Brustdrüsengewebe ist halt einfach wichtig. Und das ist unabhängig von der Größe.
Yes. So. Was aus A-Körbchen alles werden kann.
Ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Also ich denke, dass das ein ganz guter Überblick war. So das erste Stillen, was wieder rauskommt, ist einfach Wichtigkeit, ist das Bonding im Kreißsaal, ne? Also das erste Anlegen gut zu unterstützen, dass man da Ruhe und Zeit findet, dass man auch vielleicht, dass ihr für euch wisst, also es geht ja auch mal, dass wir euch ja auch empowern wollen, dass ihr sagt, so wenn das jetzt gerade nicht so wichtig ist, können wir einfach noch das noch ein bisschen nach hinten, also es muss ja nicht gleich gewogen werden, so, ne, sondern eher lieber dieses Bonding fördern und dass man da, dass es einfach für einen positiven Stillverlauf einfach gut ist, dass ihr da Ruhe und Zeit findet und dass ihr einfach wirklich guckt vorher, dass ihr einfach diese Visualisierung, diese Animation einfach mal gesehen habt, wie liegt ein Kind richtig an der Brust, guckt euch diese Videos an, damit ihr da einfach Bescheid wisst, dass das häufige Entleeren der Brust super wichtig ist, also viel anlegen, da ist nichts falsch, da ist nicht zu wenig, das ist eher wichtig, dass das euch auch den Übergang zur initialen Brustdrüsenschwellung, also dem Milcheinschuss erleichtert und dass ihr, wenn ihr merkt, ihr habt Schmerzen und die Schmerzen sind einfach in den ersten Tagen werden nicht besser, also das Anlegen, eure Brust hat keine symmetrische Form, sondern ist halt flach wie ein Lippenstift, dass ihr euch dann einfach zeitnah wirklich, also schnell Hilfe sucht,
um so. Genau, also schnelle Hilfe, da immer wichtig, die Hebamme ins Boot holen, wenn die Hebamme entweder zeitlich eingebunden ist oder es einfach alle guten Ideen, die sie hat, nicht fruchten, auch die Stillberaterin gerne mit ins Boot holen, bei Stillberaterin darauf achten, dass es eine IBCLC-zertifizierte Stillberaterin ist, das ist wirklich eine fundierte 3-jährige Ausbildung mit Rezertifizierung, die müssen richtig was wissen und richtig was können, die staunen immer Bauklötzer, so dass man da einfach nichts verpasst. Finde ich auch. Und so ein paar Sachen können wir euch ja vielleicht auch nochmal in die Shownotes packen.
Genau.
Irgendwo hatten wir mal eine Liste, so die 10 wichtigsten Dinge zur Steigerung der Milchmenge oder irgendwie sowas, ja. Ne, dass wir da nochmal so ein bisschen was aufschreiben. Aber natürlich können wir auch nicht alle Stillprobleme, die ja immer individuell sind, hier in dieser Folge behandeln.
Also wichtig ist es einfach, dass es gelernt werden muss. Ne?
Ja.
Es ist natürlich,
ja,
aber es braucht Unterstützung und Lernen. Es ist super individuell. Und es dauert einfach ein paar Wochen, deshalb ist das Wochenbett ja auch so wichtig, dass ihr die Zeit habt, bis es perfektioniert ist, dass man einfach merkt, so okay, das muss ich erstmal einspielen.
Das finde ich einen total wichtigen Punkt, dass man irgendwie so die Idee, so hä, es ist das Natürlichste der Welt und man legt das Kind an und dann trinkt das und dann kann man das. Und dass man dann natürlich irgendwie, wenn es in Woche 2 oder auch drei immer noch nicht so ist, dass man denkt, wow, man hat's raus und kann das irgendwie freihändig und irgendwie mit der linken Hand im Kochtopf rühren währenddessen oder sowas. Das dauert einfach, ne? Wie alle Fertigkeiten. Ihr habt das noch nie gemacht, beim ersten Kind zumindest. Und euer Baby hat das auch noch nie gemacht. Und wenn zwei Anfänger aufeinandertreffen, dann ist das so wie im Tennis, in der Tennisstunde am Anfang. Bis es elegant aussieht, braucht es ein bisschen.
Ja, und was wir euch auch raten können, bleibt dran. Gerade wenn ihr Schwierigkeiten habt, es lohnt sich da diesen steinigen langen Weg zu gehen. Ich hatte jetzt das auch gerade in den letzten Monaten ein paar so Sachen. Und es ist so toll, dann so nach 8 Wochen dann irgendwie Abschluss oder 10 Wochen Abschlusstermin zu machen und so. Das war hart, das war echt nicht ohne, aber dann irgendwie zu gehen und sagen, ey, das jetzt funktioniert das. Ja. Ne? Oh, das finde ich immer das Geilste.
Ja, zumal man ja in dieser emotional fragilen Phase häufig auch neigt, so ich kann das nicht und das wird nie was und das
klappt nicht. Ich mache was falsch.
Ich mache was falsch und ich höre jetzt auf und dann wirft man die Flinte ins Korn und es lohnt sich wirklich, dann langen Atem zu haben, weil es wird meistens wirklich, wirklich belohnt.
Und da sind auch Partner und Partnerinnen wieder super wichtig, weil wenn die da auch hinterstehen.
Oder willst du nicht die Flasche geben?
Genau, und wenn die da nicht hinterstehen, dann ist es einfach, dann ist das Kind oft schon im Brunnen gefallen. Da braucht man wirklich echt da den Support, dass man das irgendwie zusammen durchgeht und guckt, dass ihr euch irgendwie auf eine Sprache, auf die eurer Hebamme oder die euch dann an wirklich eine noch an eine Stillberaterin weiter, dass ihr euch nicht so von außen, weil jeder hat ja irgendwelche Ratschläge. Ja. Das ist dann immer sehr verunsichernd.
Ja.
Ein gutes Buch ist auch die das von Regine.
Ja, von Regine Gresens, Intuitives Stillen heißt das.
Das packen wir
euch auch in die Shownotes. Genau. Gut, ihr Lieben.
Danke dann fürs lange Zuhören wieder.
Genau, zum Renault und Milchgang Sorg.
Mama Flor packen wir euch auch noch in die Shownotes.
Packen wir euch auch noch einen Blogartikel, den ich neulich geschrieben habe, packen wir euch auch in die Shownotes. Und dann könnt ihr an der Stelle auch nochmal euch weiter informieren in Büchern und allen möglichen anderen Medien.
Also, macht's ganz
gut, ihr Lieben.
Bis nächste Woche.
Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
Der Hebammsalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche.
Redaktion Wynona Pionczewski und Merle Kollett. Sound und Schnitt Bettina Besken. Vermarktung Theresa Sawatzki.